So Leute, herzlich willkommen. Hier ist Hand aufs Harz, der offizielle Podcast der Daikin Handball Bundesliga, der stärksten Handballliga der Welt. Mit ganz vielen sehr starken Männern und einer der allerstärksten ist heute bei uns zu Gast. Wir haben Ende April 2025. Wir nähern uns der Crunch-Time der Saison und es ist hochspannend in allen Tabellenbereichen, auch im Abstiegskampf. Für Potsdam sieht es da allerdings gar nicht gut aus, keine Frage, da würde nur ein Handballwunder helfen. Aber wer geht sonst noch runter? Das ist im Moment die große Frage. Klar, Stuttgart ist noch nicht ganz raus, aber aktuell sieht es vor allem nach einem Duell zwischen Erlangen und Bietigheim aus um Platz 16 und 17. Die sind aktuell punktgleich, ihr wisst, der 16. bleibt drin, der 17. geht runter. Womit wir wieder bei den starken Männern wären. Einer treibt seit dieser Saison in Bietigheim sein Unwesen. In seinem 14. Jahr als Handballprofi, bekannt vor allem für seinen knallharten Wurf aus der Ferne. Gehört er damit zu einer aussterbenden Art von Handballern, den Distanzschützen aus dem Rückraum? Unter anderem darüber habe ich mit ihm diskutiert. Er wechselte einst als der Hoffnungsträger im deutschen Handball zur MT Melsungen und es hieß damals, er hätte den besten Vertrag der Handball-Bundesliga unterschrieben. Stimmt das? Das habe ich ihn natürlich auch gefragt und er hat bemerkenswert offen geantwortet. Er wurde Europameister mit der deutschen Handballnationalmannschaft 2016, holte im selben Jahr Olympiabronze in Rio. Kurzum, er ist eine noch spielende Handballlegende. Das sind nicht meine Worte, sondern die eines Mitspielers und Gastes heute bei Hand aufs Harz. Folge 128 mit Julius Kühn. Viel Vergnügen. Jetzt haben wir gerade festgestellt, wer die Ruhe schätzt, dem muss es in Bietigheim gefallen. Schätzt du die Ruhe, Julius?
100%, definitiv. Wobei ich ja sagen muss, jetzt ist es gerade noch ruhig. Ich glaube, die nächsten Wochen wird das hier anders werden. Ich hoffe natürlich, dass aber trotzdem noch ein positiver Segen halt darüber herrscht, dass wir dann in ein paar Wochen noch zufrieden sein können und es dann wieder eben ruhig wird.
Du redest vom Kampf gegen den Abstieg. Julius, erstmal herzlich willkommen. Das war jetzt ein Frontaleinstieg.
Direkt
mit der ersten Frage. Ja, wir sind ja auf der Geschäftsstelle der SG BBM Bietigheim. Es ist alles sehr kuschelig und wie du schon angedeutet hast, und man merkt ja, wenn du direkt so antwortest auf diese Frage. Es war eigentlich nur grundsätzlich gemeint, weil ich habe einen schönen Spaziergang gemacht hier vom Bahnhof zu eurer Geschäftsstelle. Es war echt super ruhig. Aber jetzt steht natürlich der Abstiegskampf an. Und da geht es jetzt dann nach einer längeren Pause richtig zur Sache für euch. Erstmal, total ungewöhnlich, 2,5 Wochen kein Spiel. In der Saisonphase, es war ja nicht nur das Final Four, sondern am vergangenen Spieltag ist euer Spiel ist ausgefallen, ist verlegt worden, weil die Stuttgarter keine Halle zur Verfügung hatten. Wie muss man sich das vorstellen? Das ist doch außerordentlich ungewöhnlich. Kam dir das zu Pass?
Also Pausen kommen immer gut, muss ich sagen. Gerade in dem Alter habe ich da nie was gegen. Aber klar, trotzdem am Ende des Tages spielt man natürlich lieber wieder, als dass man trainiert. Vor allen Dingen, wenn man halt jetzt noch eine gewisse Zeit eben zur Verfügung hatte, dann wird die Zeit jetzt nicht genutzt in dem Sinne, dass man viel frei macht, sondern für uns, haben wir es ja gerade mal kurz angerissen, stehen jetzt die Wochen der Wahrheit an und deswegen haben wir nochmal so eine kleine, ja, ich würde es mal als kleine Vorbereitung nochmal betiteln, zwischengeschoben, waren intensive Trainingseinheiten.
Ach du liebe Zeit, hat er euch gescheucht?
Die macht, glaube ich, kein Leistungssportler gerne, ne, dass er gerne laufen geht oder sonst was, aber es musste sein und ja, ich muss trotzdem sagen, jetzt auch das letzte Wochenende war schön, Osterwochenende im Kreise der Familie zu verbringen, ohne dass jetzt mal ein großer Handball im Fokus ist. Es wurde ja gespielt, aber ja, auch wie du sagst, die Spiele wurden verlegt. Deswegen habe ich das auch sehr gerne genommen und konnte mal noch ein bisschen Kraft tanken.
Weil wir gerade über Iker gesprochen haben, Iker Romero, Trainer hier in Bietigheim, habe ihn gerade getroffen hier, als ich angekommen bin. Er ist echt unter Strom, mein lieber Freund. Ja. Also 9 Spiele habt ihr, glaube ich, jetzt noch. Und jetzt mit der langen Pause, das passt ihm natürlich gar nicht rein. Und dann noch ein paar andere spielplantechnische Dinge, die ihn auf die Palme gebracht haben übers Jahr hinweg. Und trotzdem, trotz dieses Stromes und trotz dieses Spielplanärgers, ich höre immer denselben Satz von ihm. Ja? Also auch gerade, ich glaube 10-mal, wir steigen nicht ab. Und das kommt, also wenn es aus seinem Munde kommt mit einer Überzeugung, die wirkt auf mich ansteckend. Wie ist es für euch als Mannschaft? Das wird er euch ja wahrscheinlich genauso sagen.
Definitiv, auf jeden Fall, weil ich sage jetzt auch mal, Ika ist jetzt nicht irgendwer, sondern der hat bei allen Spielern im ganzen Verein sich einen gewissen Respekt, ein Standing nicht nur erarbeitet, der hatte das glaube ich auch schon vorher, aber mit seiner Strahlkraft, die er halt hier übertragen hat, ist es jetzt noch mehr geworden. Und wenn so jemand das sagt, dann stehen da auch alle hinter. Und da ist keiner, der irgendwie da zaghaft irgendwelche Fragen stellt oder sonst was, sondern alle gehen diesen Weg eben mit. Und es ist definitiv so. Also er versucht uns das nach wie vor jeden Tag einzuprügeln, in jedem Training. Kommen immer wieder solche Ansagen von ihm. Und er kann es wirklich nicht abwarten, immer wieder bis zum nächsten Spiel es geht. Ich kann mich erinnern, nachdem wir jetzt das letzte Spiel gegen Melsungen zu Hause verloren hatten, hat er von dort an schon wieder den Countdown sozusagen
eingeläutet.
Ja, hat Tag für Tag uns gesagt, wie viele Tage es noch sind bis zum nächsten nächsten Spiel. Er betitelt es immer anders mit dem Wort, was glaube ich heutzutage was nicht so immer, er sagt immer bis zum nächsten Krieg, aber es ist immer ein bisschen schwierig jetzt momentan, glaube ich. Aber wenn man so emotional ist, ich glaube, er hat da gar keine andere Absicht. Da geht es um den Handball an sich und nichts anderes.
Also
deswegen.
Ich glaube, die Leute verstehen dich vollkommen.
Ich wollte gerade sagen, aber er ist halt so heiß drauf und er zählt jeden Tag runter und sagt uns immer, wie viele Tage noch sind bis zum nächsten Spiel und sagt nach jedem Training, wir machen das, wir schaffen das.
Was sagst du denn?
Also wir können da gar nicht so viel zu sagen, weil uns da gar keine andere Möglichkeit bleibt. Also
aber du glaubst du auch so fest dran?
Natürlich, 100%. Also ich glaube, wenn man jetzt in dieser Phase nicht dran glaubt, dann könnten wir sofort die Segel streichen und sagen, alles klar, wir spielen einfach nur ein bisschen mit und ergeben uns dem. Aber ich glaube, die anderen Mannschaften sehen das genauso, die mit da unten drin stehen. Also ich glaube nicht, dass wir da in der Hinsicht einzigartig sind, sondern das macht jeder. Wir sind aber alle fest davon überzeugt, dass wir es schaffen können. Ist natürlich auch immer wieder dieser lästige Satz. Ich glaube, jede Mannschaft auch hat das schon bewiesen, dass man es machen kann und hin und her. Am Ende geht es einfach nur darum, dass man es macht. Und das kann man jetzt nicht sagen. Man kann noch so viele Parolen da rausschicken. Das wird man einfach am letzten Spieltag sehen.
Wird es auf einen Zweikampf zwischen euch und Erlangen hinauslaufen? Also ich meine, Potsdam hat Abstand.
Ja.
Und Stuttgart ist 4 Punkte vorne weg.
Das ist
nicht unmöglich, das nur einzuholen, aber rechnest du mit diesem Zweikampf Erlangen und ihr?
Wenn man ganz ehrlich ist, muss man das, glaube ich, schon auf uns beide sozusagen, also diese beiden Mannschaften eingrenzen. Weil, wie gesagt, bei allem Respekt, klar, Potsdam hat jetzt zuletzt auch schon wieder ein bisschen Punkte jetzt holen können. Ja. Aber wenn ich ganz realistisch bin, dann denke ich nicht, dass sie es noch da dran schaffen werden. Und die anderen Mannschaften sind dann doch zu gesettelt, sage ich mal, dass sie wahrscheinlich auch noch, die werden jetzt auch keine Punkte mehr nur noch lassen, sondern auch noch weiterholen. Deswegen denke ich wirklich, dass wenn man irgendwie an die 14, 15 Pluspunkte kommt, dass man damit wirklich sehr guten, sehr gesunden Beinen stehen wird am Ende.
Im Moment steht ihr da punktgleich mit Erlangen, ihr als Bietigheim. Ihr habt 10 Punkte. Ihr habt ja schon in der Anfangsphase der Saison echt gut gesammelt. Zuletzt von den letzten 12 Spielen, ich habe extra nochmal geguckt, nur 1 gewonnen. Das gegen Potsdam, absoluter Must-Win. Also von der Tendenz her könnte man jetzt ja sagen, Mensch, Erlangen jetzt auch vor allen Dingen mit Viggo Kristjansson, man hat jetzt gesehen, was der wert ist, als sie ihn jetzt auch einsetzen konnten nach seiner Verletzung, ist er im Winter gekommen aus Leipzig. Könnte man auf die Idee kommen zu sagen, also vom Momentum her, vielleicht Erlangen jetzt im Vorteil, wie seht ihr das?
Als neutraler Zuschauer muss ich sagen, ist es definitiv so, dass da klar, wenn man einfach jetzt von außen drauf schaut, ganz klar die Tendenz oder das Momentum auf der Erlanger Seite ist, 100%, dafür muss man nicht groß mit dem heißen Brei drum herum reden. Und dieses, sage ich mal, leidige jetzt über die Saison hinweg sprechen, okay, wir haben jetzt zuletzt nur gegen Potsdam gewonnen, wir sind ganz oft in vielen Spielen nah dran gewesen, andere Mannschaften sind genauso nah dran gewesen, ich sag mal, wenn wir uns jetzt vergleichen mit Erlangen, die haben genauso viele Spiele, glaube ich mal, mit einem Tor nur verloren, das bringt ja am Ende nichts. Also, Worst-Case-Szenario tritt ein, man steigt ab, dann wird ja nicht jemand in 2, 3 Jahren sagen, ach guck mal, hätten wir da gewonnen, dann würden wir jetzt auch drin sein. Mhm. Nee, das ist alles Schwachsinn. Das gehört einfach mit dazu beim Sport. Das ist nicht beim Abstieg nur so, das ist oben bei der Meisterschaft genauso. Deswegen ist das ganz normal. Und ich muss auch wirklich sagen, dass Erlangen natürlich eine Mannschaft hat, die Qualität, einfach nur, wenn man auf die einzelnen Spieler runterbricht, nicht auf diesen Platz gehört. Aber ich glaube, dass es bei anderen Mannschaften, wenn man es früher sieht, ich habe jahrelang in Melsungen gespielt, da haben wir auch mal damit rumgekämpft. Ja, wir haben eine super Qualität, haben es auch nicht zusammengebracht. Deswegen, am Ende sind wir noch eine Mannschaftssportart.
Und ich jetzt schon sagen, wird noch Thema unseres Gesprächs sein.
Ja, ich gehe davon aus. Aber das ist eine Mannschaftssportart. Und wenn man es jetzt einfach nur rein auf die Qualität vergleicht von den Einzelspielern, ich glaube, dann sind wir vielleicht nicht stärker jetzt einzuschätzen wie Erlangen. Aber wir haben es halt über diese Geschlossenheit einfach geschafft, unsere Punkte zu sammeln. Und da sehe ich auch unseren Vorteil in der Schlussphase jetzt der Saison, dass wir eben ja über diese mannschaftliche Geschlossenheit, dass alles etwas familiärer, sage ich mal, zugeht hier. Bodenständig ist der falsche Begriff dafür, aber hier wird mehr, sage ich mal, so ein bisschen nicht Handball gearbeitet, sondern es ist halt, ich habe immer gesagt, ich komme mir halt so ein bisschen vor, sage ich mal, hier im Verein, wie als wenn ich für meinen Dorfverein spielen würde, was ich jahrelang sehr gerne getan habe, nur eben auf professionellem Niveau, auf Bundesliga-Ebene. Das ist nochmal ein bisschen was anderes, was dir eben als Mannschaft nochmal einen Vorteil bringt, wenn man nach dem Training des Öfteren zusammensitzt. Wir grillen zusammen. Jeder packt irgendwo mit an im Verein. Der eine macht noch Trainer in der Jugend. Das ist schon was anderes, wie als wenn man nur stupide zum Training kommt, seinen Teil absolviert und ab wieder nach Hause fährt.
Und man könnte ja auch zumindest annehmen, dass der Druck in Erlangen noch größer ist als bei euch, weil die einfach grundsätzlich andere Ambitionen haben.
Ja, ist richtig.
Oder ist das Blödsinn in so einer Situation?
Nee, das ist richtig.
Klar. Ich finde das schon ganz spannend, wie man das, weißt du, das ist der Blick von außen. Ich finde, von außen kommst du da sofort drauf. Erlangen ist ein etablierter Bundesligist. Die haben echt Geld in die Hand genommen, die vergangenen Jahre. Wenn die im Winter jetzt nochmal einen wie Viggo Kristiansson aus einem Vertrag in Leipzig rausholen können, dann weißt du, dass da Substanz da ist, monetär. So, 100%. Die unternehmen ja offensichtlich alles, um drin zu bleiben. Ja. So. Ja. Und ihr als Aufsteiger, Ike hat es auch gerade nochmal gesagt, vor der Saison hätten wir die Situation, aber ich habe ihn auch angesprochen jetzt einfach auf die letzte Phase, sagt, ja, aber vor der Saison hätten wir die Situation sofort genommen. Ja? Mhm. Wir gehen jetzt in die Crunch-Time und wir haben alle Chancen. Wir haben's ihr habt es in den eigenen Händen. So, also dieser Außenblick ist, glaube ich, nachvollziehbar. Aber wenn man als Profisportler, wie du da mittendrin steckt, wie empfindet man es dann? Das ist ja interessant.
Mhm. Ist richtig, definitiv. Ich glaube, wenn man einfach nur mal auch in die Presse schaut, natürlich wird da dann Erlangen, hat da eine ganz andere Strahlkraft wie jetzt wir. Aber das heißt ja nicht, dass wir keinen Druck haben. Mhm. Also ich glaube, da ist keiner bei uns in der Kabine, der sagt, naja gut, okay, wenn wir es dann am Ende jetzt nicht geschafft haben, wir waren ja trotzdem nah dran, hat Spaß gemacht und war cool und jetzt geht es dann halt wieder in die zweite Liga und so ein bisschen nach dem Motto, da gehören wir eher hin. Also das ist
nicht so schlimm, wenn wir absteigen.
Genau, quasi. Genau.
Also, das können wir abhaken.
Ja, 100%. Ich glaube, dafür haben einfach alle bei uns zu sehr dann wirklich, jetzt mal makaber gesagt, Blut geleckt, dass man eben zu dieser Liga dazugehören möchte und nicht wieder in der zweiten Liga, sag ich mal, jetzt nach Aue, Dormagen, in solche Orte eben fahren muss, sondern dass man eben weiter von mir aus zum großen THW Kiel fahren darf.
Für dich persönlich ist es ja auch nicht ganz irrelevant, ob Bietigheim nächstes Jahr erste oder zweite Liga spielt.
Das ist richtig, definitiv. Ja.
Kann man das sagen? Du hast einen Vertrag für die Bundesliga, für die zweite hättest du keinen für die nächste Saison.
Genau, ja. Das ist richtig.
Da hängt natürlich das schon auch, ich finde, wenn man sich das mal klar macht, was da auch dann, was die persönliche Zukunftsplanung betrifft. Ja. Du bist ja nicht alleine, du hast Frau, du hast zwei kleine Kinder, glaube ich.
Genau,
ja.
genau.
Da hängt ja auch was dran und das entscheidet sich unter Umständen erst am letzten, vorletzten Spieltag. Ja. Da haben dann andere Vereine üblicherweise ihren Kader auch schon zu. Wie sehr beschäftigt dich persönlich natürlich auch diese individuelle Situation?
Wenn ich ganz ehrlich bin, dann muss ich sagen, ist es tatsächlich so, dass sogar diese Situation, die familiäre Situation, weil man zu Hause zwei kleine Kinder hat, fangen jetzt beide an, dann nahezu in den Kindergarten zu gehen. Also mein Sohn, der ist schon im Kindergarten, meine Tochter will jetzt auch in den Kindergarten gehen. Wir fühlen uns extrem wohl hier in dem Umfeld. Diese Situation überwiegt sogar fast ein bisschen mehr wie die sportliche Situation, nach dem Motto, okay, es wäre dann eben nicht mehr erste Liga, sondern es geht mehr darum, okay, wenn es jetzt nicht so ist, dass wir halt noch in der ersten Liga drinbleiben, dieser Fall eintreten würde, was ist dann? Also ich glaube, jeder, der eine Familie zu Hause hat, der Familienvater ist oder der irgendwo eine große Verantwortung da trägt, der weiß, wovon ich spreche, wenn es darum geht, dass man auch gucken muss, dass man eben, ja, jetzt auch mal extrem gesagt, da seine Familie eben ernähren kann, weiterhin. Und das ist natürlich ein, ja, großes Zugpferd, was mit dahinter hängt. Und deswegen ist es nicht einfach, sag ich mal jetzt auch als Leistungssportler, wenn man da wirklich, ja, spitz auf Knopfdruck so ein bisschen hin und her springen muss vielleicht, wenn es dann dieses Worst-Case-Szenario eintreten sollte, wie es dann eben weitergeht. Aber meine Frau, die hasst mich auch mal ein bisschen dafür. Ich sage immer, ja, einen Plan B in der Hinterhand muss man immer haben, ist richtig. Aha. Aber also mein voller Fokus ist darauf, dass wir das schaffen.
Aber sie hätte gern Plan B schon.
100%. Ich glaube, wer hätte das nicht, ja, ne, wo eine Familie mit dabei ist. Mhm. Man hat auch eine Art Plan B.
Wie sähe der aus, wenn ich fragen darf?
Ich wollte gerade sagen, was aber nichts Festes ist. Also es gibt einige Optionen, die man machen könnte, dass man, sage ich mal, also jetzt mal ganz hart gesagt, wenn man jetzt den Handball ausklammert, dass man in Richtung zurück, was wir sowieso vorhaben, in Richtung zurück von meiner Familie gehen, wo wir sowieso uns...
Ins Rheinische. Duisburg, Düsseldorf, die Gegend.
Genau, ja. Niederrhein eher.
Niederrhein. Sogar
tatsächlich, genau, ja. Wo wir sowieso...
Da musst du mir geografisch helfen nachher, wenn wir nochmal zurückgehen in die Anfänge deiner Karriere.
Das machen wir, das geht. wo wir sowieso unsere Zukunft sehen. Jetzt mal ganz abgesehen vom Handball und sich dann nebenbei halten, oder was ist nebenbei, dass man sich dann halt neue Standbeine eben aufbauen muss, weil ich weiß auch, der Handball, der ist halt nur für eine zeitlich begrenzte Zeit, was das Aktive angeht, das Spielersein. Und dann geht es irgendwann weiter. Also es ist ja nicht so, dass wir jetzt, ja, wie beim Fußball genug verdient haben und dann sagen können, ja gut, alles klar, jetzt machen wir mal schönen Urlaub erstmal und gucken dann, was wir machen wollen, sondern muss ich ja weiter kümmern, eine Familie dabei. Das wäre natürlich das Schlechteste, was eintreten könnte. Der optimale Fall wäre einfach, wir machen es. Dann sind diese ganzen Planungen beiseite gelegt und dann geht es erstmal weiter um das Handballerische.
Also das habe ich eigentlich erst für später vorgesehen gehabt, aber man soll ja die Feste feiern, wie sie fallen. Das interessiert mich schon sehr. Also, gehen wir mal die Optionen durch. Klar, wenn Bietigheim drin bleibt, dann hast du einen Vertrag für die kommende Saison, dann spielst du hier im kommenden Spieljahr.
Genau.
Best Case.
Wunderbar.
Richtig. Angenommen, Bietigheim steigt ab, wäre es eine Option für dich, hier auch in der zweiten Liga zu spielen?
Das ist was, wo ich mich ganz ehrlich, wir jetzt zuletzt uns ab und zu mal mit darüber unterhalten haben, auch also im Kreise der Familie natürlich. Da muss man natürlich mal abwägen, welche Vor- und Nachteile, sage ich mal, hat das Ganze. Auch ganz offen gesagt, welche anderen Optionen gibt es? Ich meine, ich bin 32 und jetzt noch keine 36. Deswegen muss man da gucken, wie es dann eben aussieht. Das sind aber alles Dinge, die man wirklich, so blöd es auch klingt, dann relativ flexibel und schnell halt eben entscheiden muss, wenn der Fall eintritt. Deswegen, ich beschäftige mich ehrlich gesagt gar nicht so sehr mehr
damit. Okay. Aber du willst auch auf jeden Fall in der kommenden Saison noch Handball spielen?
Auf jeden Fall, definitiv.
So, weil du jetzt gerade schon dieses Szenario zumindest mal angerissen hast, dass ihr irgendwann zurück in die Heimat wollt und du dich dann mit anderen beruflichen Perspektiven beschäftigst. Aber du willst auf jeden Fall noch Handball spielen.
100%, auf jeden Fall. Das, was ich beschrieben habe, war der Worst-Case-Szenario.
Wenn du quasi keinen Vertrag hast und kein gutes, neues, passendes
Angebot bekämst. Genau, so nach dem Motto. Genau.
Was hast du denn da im Kopf für die Zeit nach dem Handball, wenn wir schon dabei sind?
Ist das schon was Konkretes? Nehmen wir das schon mal vorweg. Ja, habe ich tatsächlich. Also ich bin ein sehr hoher Fanatiker oder ich liebe es, glaube ich, wie viele Männer auch, sich mit Automobilen zu beschäftigen.
Das habe ich schon mal gehört.
Ja. Und ja, ich glaube im Endeffekt, also was ich auch viel gelernt habe, jetzt auch über die Zeit, in der ich Profisportler oder Handball gespielt habe, es kommt fast gar nicht darauf an, was man tut, glaube ich, sondern wie man es macht und wie viel Spaß man an der ganzen Sache hat. Weil wenn man, glaube ich, für etwas brennt und eine Leidenschaft für etwas hat, dann hat man gar nicht irgendwie im Hinterkopf, okay, was kann man damit erreichen? Wie viel Geld kann ich damit verdienen, nach dem Motto? Sondern man macht es einfach und alles andere ergibt sich daher von selbst. Und meine Vision, sage ich mal, in der Hinsicht ist es natürlich, es wäre irgendwann mal ein Traum, sage ich mal, nehmen wir das auch schon mal vorweg, ein Autohaus zu eröffnen, sage ich mal, ein eigenes. Aber man muss natürlich erstmal den einen Schritt nach dem anderen gehen. Also ich bin auch ganz ehrlich, ich habe während meiner aktiven Zeit als Handballer, die ja nach wie vor auch läuft, das hört sich jetzt so an, als ob es in der Vergangenheit schon ist, die ganze Zeit nebenbei auch nur studiert, an der Fernuni in Hagen. und habe jetzt
was,
keine
was hast du da, BWL Wirtschafts- oder?
Wirtschaftswissenschaften,
ah, Wirtschaftswissenschaften.
Und habe jetzt aber keine Praxiserfahrung irgendwo gesammelt, dass ich jetzt sagen kann, alles klar, heute ist vorbei, morgen geht es jetzt weiter und ne, ich habe den genauen Plan.
Hast du einen Abschluss gemacht?
Der könnte jetzt relativ fix gemacht werden, sagen wir mal so. Formulieren wir es mal positiv. Also ein Bachelor of Science ganz normal. Da fehlen mir noch 3 Scheine, 4 Scheine für. Dann könnte ich den Bachelor machen.
Okay.
Und, also
das würdest du dann auf jeden Fall, wann auch immer das dann
100% reinpasst, machen. 100%, definitiv, definitiv. Auf jeden Fall. Und genau. Es geht aber darum, klar, man muss sich nebenbei auch ein bisschen anders orientieren, dass man da so ein bisschen seine Fühler rausstreckt und vielleicht schon mal ein bisschen was nebenbei machen kann. Und da sind wir hier tatsächlich jetzt, ja, ist ganz aktuell sogar so ein bisschen nebenbei dran. Ist ja hier vom Standort her, gibt es ja die ein oder andere Marke, was da das Automobile angeht. Die gar nicht so uninteressant sind, glaube ich.
Mercedes, Porsche.
Ja, aber ja, schon mal 2.
Okay, also das ist so die Vision, ja. Der Traum, irgendwas mit Autos. Und das könnte ich mir dann schon vorstellen, wenn du so dafür brennst, und wir kommen da noch drauf zu sprechen, witzigerweise, dann... Wenn du dann jemanden überzeugen müsstest, zum Beispiel, dass er dir da was abkauft in deinem Autohaus, da spielt, glaube ich, diese echte Überzeugung schon eine ziemliche Rolle.
Genau, definitiv. Das ist auch so, was da noch mit dazu schwebt, ist halt, also viele Leute haben mir auch immer gesagt, Julius, du wärst eigentlich der perfekte Vertriebler. Also du könntest labern, bis du umgeht nicht mehr, bis
Stimmt
du halt
oder?
Irgendwann jemanden
über. Haben die Leute recht?
Ja, habe ich. Kann ich dem nichts entgegensetzen. Also da würde ich schon nicht locker lassen, sage ich mal. Und da geht es aber auch wieder darum, ne, wenn du für die eine Sache brennst, dann machst du auch alles, was es eben dafür braucht, dass du halt zum Erfolg kommst. Ja? Und ganz egal, ob es jetzt, sage ich mal, Vertrieb ist oder sonst irgendwas. Ne? Ich glaube, wenn das so ist, wenn man irgendwo eine Leidenschaft entwickelt, da kann man da so viel Energie reinstecken. Und ich merke mir drin, dass ich eigentlich viel davon habe. Würde ich jetzt mal behaupten, ja,
definitiv. Weißt du, heute ist alles irgendwie ein bisschen anders. Auch das hatte ich für später geplant, aber wenn wir da schon mittendrin sind, hör mal hin.
Ja, hallo Herr Kühn, so trifft man sich wieder. Nur darf ich dieses Mal ein bisschen was über dich erzählen. Ich starte jetzt auch einfach mal und sage, dass Julius eine Handballlegende ist. Einer der besten und größten und wurfgewaltigsten Shooter ever ist. Und dass ich es sehr geschätzt habe, mit ihm spielen zu dürfen und trainieren zu dürfen, hat immer Spaß gemacht und auch ganz kleine Legende auch außerhalb vom Handball, weil wir auch oft bei ihm waren und ja, auch an der Stelle Grüße an die Family Kühn, auch an Melinda, an seine Frau und an die Kids. Aber jetzt noch ein paar Sidefacts über den Herrn Kühn. Dass ich gerade auch so Patellaschmerzen habe, ist mir gleich in den Sinn gekommen, wer eigentlich der Champion der Patellaschmerzen ist, und das ist auch Julius Kühn, weil den muss man wirklich mal beobachten, wie er die Stufen hinuntergeht oder hinaufgeht. Das ist, glaube ich, eine unglaubliche Gangart, die er entwickelt hat, gefühlt auch studiert hat, und ja, ich hoffe, Julius, dass du mir da noch ein paar Tipps geben kannst, damit meine Patella ganz schnell wieder heile wird. Und als zweiten Sidefact erwähne ich, dass Julius ein Fan ist von Sportwagen, Formel 1. Und da habe ich eine kleine Story, dass eigentlich jedes Mal bei jeder Auswärtsfahrt, als wir noch bei der MT waren, siehst du, die meisten sind am Handy, irgendwer guckt Filme. Aber Julius guckt da wahrscheinlich irgendwelche schnellsten Autos auf der Welt auf YouTube. Man hört gefühlt 2 Stunden nichts von ihm und dann flitzt irgend so ein Sportwagen an unserem Bus vorbei und dann reagiert Julius sofort. Merkst, er guckt nach, würde am liebsten wissen, welches Auto das war, welchen Motor der hat, wie viel km/h der ist, welche Farbe er hat. Es ist immer ganz, ganz interessant, wie er diese Autos beobachtet. Da haben wir auch immer wieder ein paar Späße über ihn gemacht. Ja, viel Spaß noch.
So, da müssen wir ein bisschen was auflösen. Das war natürlich Ivan Martinovic, dein ehemaliger Mitspieler von der MT Melsung. Also jetzt eher bei den Rhein-Neckar-Löwen. Ihr habt zusammen bei der MT gespielt. Und zu seiner Einleitung, Ivan war bei Hand aufs Herz ja Ende des vergangenen Jahres zu Gast. Da hast du uns freundlicherweise eine Sprachnachricht geschickt zu Ivan und hast seine herausragenden, wie hast du es formuliert, Burger-Wegatmungsfähigkeiten beschrieben.
Ja, ja.
Also er kann essen wie...
Ja, das ist...
Wie kein zweiter.
Genau, um das nochmal zu wiederholen, das war Wahnsinn. Also, wie schnell er Burger oder generell Fastfood verschlingen kann, ist unglaublich. Da wirklich ganz
aber,
stark.
Aber er ist natürlich voll drauf, auch auf diese Autoleidenschaft von dir. Der hat das super beschrieben. Hat es gut getroffen, oder?
Ja, 100%. Also, dem ist nicht entgegenzusetzen. Das ist wirklich so gewesen oder ist so, wie er es jetzt erzählt hat. Ja, ich sag mal so, wenn man halt ne, in der Bundesliga unterwegs ist, ist man auch viel im Bus unterwegs bei den Auswärtsfahrten und ja, da sieht man auf der Autobahn auch die ein oder anderen Autos und
so, aber du hast uns das ja jetzt geschildert, dass du dir das als berufliche Perspektive vorstellen kannst. Im Grunde hast du gelernt. Du bereitest dich auf jeder Busfahrt auf deine berufliche Zukunft vor. Familiär, ich glaube, ihr seid auch immer noch verbandelt, befreundet, ist ja auch nicht so wahnsinnig weit von, er wohnt in Schwetzingen, ihr wohnt hier in der Gegend, wie heißt der kleine Ort?
Hohenhaslach.
Man hat's mir gesagt.
Hat man mit Sicherheit schon mal gehört.
Familie Kühn, Familie Martinovic trifft sich hin und wieder noch.
Ja, auf jeden Fall. Unsere Frauen sind auch sehr gut miteinander befreundet und du sagst auch schon, die sind schon ein paar Mal hier gewesen. Ist natürlich einfacher für sie hierher zu kommen, aufgrund eben dessen, dass wir halt zwei Kinder haben, ist nicht so einfach für uns dann immer hochzufahren. Sind jetzt auch demnächst im Sommer steht die Hochzeit an bei denen in Wien.
Im Hause Martinovic.
Genau, im Hause Martinovic. Und deswegen sind wir nach wie vor immer im regen Austausch, im regen Kontakt. Und ja.
Und dann hat er natürlich noch was zur Sprache gebracht, was du mit einem Schmunzeln zur Kenntnis genommen hast. Und er ja offensichtlich auch mit einem Schmunzeln formuliert. Er ist ja gerade raus
wegen Knieschmerzen. Ja, Situation trifft es ja eigentlich ganz passend. So, das ist so blöd auch gelingt.
Er hat gesagt, der König der Patella-Sehenschmerzen.
Ja, ja, ja.
man würde gerne eine Krone für was anderes
bekommen. Ja, das ist richtig.
Das ist so ein bisschen deine Achillesferse quasi körperlich. Ja,
ja, kann man schon so betiteln. Also, da war wirklich immer auch in der Zeit, wo wir zusammen gespielt haben, war fast, also wir haben es immer lustig drüber gemacht, auch wenn es gar nicht so lustig ist, wäre fast irgendwo empfindlicher auf irgendwelche Bewegungen im Training oder meist sogar nach dem Training reagiert, wer sich da wie bewegt. Kam es zu einigen lustigen Szenen. Ist natürlich eigentlich nicht etwas, was man haben möchte, aber ja, es ist nun mal so und muss das Ganze ja ein bisschen humorvoll nehmen.
Ich wollte dich natürlich schon beobachten, wenn du hier in die Geschäftsstelle einläufst. Das Riesenproblem ist alles ebenerdig. Ich hätte ja gern gesehen, wie du die Treppe rauf und runter gehst. Ich habe ja die Sprachnachricht schon davor gehört. Aber vielleicht können wir nachher noch einen Umweg nehmen und ich achte mal drauf. Ist es tatsächlich so, oder? Dass man es dir ansieht, wenn du Treppen rauf und runter gehst?
Ja, wobei ich sagen muss, es kommt immer ganz auf die Belastung und die Vorbelastung an. Also wenn wir
wie geht's dir im Moment mit deinen Knien?
Also so im Alltag ist alles wunderbar. Und klar, wie ich schon sagte, es kommt auf die Belastung an. Jetzt während einer Vorbereitung oder so ist natürlich nicht so schön. Aber es gibt immer gewisse Dinge, die man da dafür machen kann, wo es dann eben ein bisschen besser ist. Muss auch ganz ehrlich sagen, es gibt einige Hilfsmittel, die man dafür benutzen kann. Also alles im Rahmen der Legalität natürlich, selbstverständlich, wo man da ein bisschen nachhelfen kann. Und ich glaube, jeder Leistungssportler kann das, glaube ich, nachvollziehen, dass man irgendwann soweit ist, ja, dass man, glaube ich, nicht, oder muss man, glaube ich, gar kein Leistungssportler für sein. Ich glaube, das gilt jedem so, der irgendwo Sport macht oder von mir aus sogar auch den ganzen Tag über im Büro sitzt, dass wenn man morgens aufsteht, da hat, glaube ich, jeder seine Wehwehchen, der eine mehr, der andere weniger.
Julius, ich meine, du spielst deine 14. Profisaison in der stärksten und auch toughesten Handballliga der Welt. Also, dass das jetzt nicht immer körperlich nur gesund ist im eigentlichen Sinne, das kann sich jeder erklären, der Handball verfolgt, das ist natürlich schon echt enorm.
Ich glaube auch, dass wir Handballer, wenn ich es mal so kategorisieren darf, da immer so ein bisschen, vielleicht sag ich mal, hartgesottener sind. Also ich komme noch so aus der Zeit, sag ich mal, dass wenn man da mit, als junger Spieler irgendwo in die Kabine oder in die Halle kam, da durfte man sich erstmal nicht auf die Physiobank legen oder durfte jetzt nicht unbedingt zum ersten Physiothermin hinrennen. Da war es immer so, ist ja nicht so schlimm. Ne, und es geht schon morgen wieder, so nach dem Motto, oder wenn du irgendwo was hast, brauchst du nicht jetzt Behandlung oder irgendwas machen beim Physio, sondern das ist morgen wieder weg. Dann schlaf mal nachts nochmal oder
das läufst du morgen wieder
nimm mal
raus.
Ein kühles Getränk zu dir, dann geht das wieder, so nach dem Motto. Und irgendwie
medizinisch hochstehende
genau.
Diagnose.
Genau, ist es nicht so, dass du bei jedem Wehwehchen du sagst, ja, okay, ich muss jetzt mal gucken, ich brauche ein bisschen Pause, sondern man macht halt einfach immer weiter und immer weiter, was natürlich, ja, ganz vernünftig gesehen nicht der richtige Weg ist, aber dementsprechend, ja, haut man sich dann damit ein bisschen mehr rum.
Also, jetzt haben wir schon festgehalten. Dein Trainer Iker Romero ist absolut davon überzeugt, ihr bleibt in der Liga. Ah. Du bist es auch. Damit hätten wir das Thema Abstiegskampf ja besprochen.
Richtig.
Dann aber sag mir noch ganz kurz, das wirst du ja auch intensiv beobachten. Ich meine, du hast 7 Jahre in Melsungen gespielt. Die MT, jetzt kaum bist du weg, spielen sie ihre beste Saison.
Da weißt du, wo das Problem lag. Ey? Also ganz einfach.
Das hätte ich jetzt nicht so
darauf wollen wir hinaus oder nicht?
Gar nicht. Aber gehen wir mal davon aus,
sagen wir mal so, Nebosja Simic hat mir das schon zu Genüge immer beigetragen.
Ist jetzt nicht dein Ernst, oder?
Aber 100%. Die letzten Wochen, wo wir zuletzt auch miteinander gespielt haben, da hat er es mir auch noch sofort gesagt, siehst du, Julius, wir wissen mal, wo das Problem lag. Ganz einfach, so ist es.
Ist das eine Frechheit, oder? Das siehst du aber hoffentlich anders.
Ist ja alles easy. Ich sehe es natürlich komplett anders, logisch.
Aber du, ist spannend. Ich meine, du warst 7 Jahre dort. Ja. Ich meine, du bist ja noch nicht mal ein Jahr weg. Du beobachtest ja noch, was bei der MT passiert. Wie schaust du auf die Melsungen in dieser Saison und wo werden sie landen am Ende? Der Spielzeit übrigens, wo du ihn gerade ansprichst, das sah echt schlimm aus. Er hat sich ja am Knie verletzt. Ja. Hast du mit ihm schon Kontakt gehabt?
Nee, tatsächlich nicht, weil ich selber auch weiß.
Also wir reden von Nebosja Simic.
Genau, von Simo, genau. Ich weiß selber, also wir wissen natürlich nicht, was er hat. Ich hoffe mal, ne, dass er vielleicht dann noch Glück im Unglück hat. Ja. Aber ich habe ja auch mal, oder schon zweimal da eine etwas schwere Leidenszeit durchmachen müssen und ich weiß selber, wie es ist. Es ist natürlich unheimlich schön, wenn sich da direkt am Tag von so einer Verletzung oder auch danach viele Leute melden, aber ich weiß, dass man in erster Linie für sowas dann nicht unbedingt immer den Kopf hat, sondern man viel mehr mit sich selbst beschäftigt und das Ganze nicht wahrhaben möchte. Alles andere, das kommt dann meistens mal mit den Tagen, ne? Dass man dann wirklich diese Wertschätzung erst sieht und sagt, ja, okay, ne? Ab jetzt geht es dann wieder weiter und bergauf. Deswegen hoffe ich natürlich, dass da immer noch ein bisschen Glück
Wir haben noch, also ich habe noch keine,
nee, es gibt da keine Diagnose und deswegen, ich habe auch keinen Kontakt da mit ihm gehabt, genau.
Okay, ja. Aber wie guckst du auf die Melsungen in dieser Saison?
Ja, und natürlich, wo werden sie landen? Man muss das auf jeden Fall honorieren, ist ganz klar, ne? Dass sie da wirklich, ich glaube, hätten denen nicht viele zugetraut, dass es eben so positiv verlaufen wird, aber wenn man ganz ehrlich ist, hat sich das so in der letzten Saison auch schon ein bisschen angekündigt, finde ich. Trotzdem standen da immer noch ein paar Fragezeichen hinter, aber machen es halt unheimlich gut und das große Laster bei ihnen ist halt einfach nur mal, das will man nie als Ausrede gelten lassen, weil es haben auch alle anderen Mannschaften, ich denke da zum Beispiel auch mal nur an Magdeburg oder die Füchse Berlin, wenn ich sehe, mit welchem Personal die das Ganze durchstehen, halt die Verletzungen, wovon sie eben gebeutelt sind, weil sonst, ja,
eigentlich vielleicht umso erstaunlicher, wo sie stehen.
Genau, deswegen. Auf jeden Fall hat das da Respekt verdient. Und wo werden sie am Ende stehen? Das ist schwierig zu sagen. Aber ich habe vorher gesagt, die größten Chancen werden sie tatsächlich dann noch im DHB-Pokal haben. Ja, wieder das wissen wir jetzt, wie das ausging.
Das
genau,
hast du ja letztes Jahr auch miterlebt.
Ja, genau. Da auch schon das Ganze mitgemacht. Aber man darf da trotzdem nicht den Kopf in den Sand, weil sie sind nach wie vor voll dabei. Also ich weiß gar nicht, alle reden die ganze Zeit nur davon, okay, Füchse Berlin oder Magdeburg, aber Melsungen steht genauso mit da in dem Rennen, wenn es um die Meisterschaft geht und im Europapokal.
11 Minuspunkte, genau wie Magdeburg, oder?
Und die Füchse haben 10. Ich glaube, 10 Minuspunkte hat sogar Melsungen.
Haben sie 10?
Ich meine 10 und Magdeburg 11.
Meine Güte, also dass ich das jetzt hier nicht, du hast vollkommen recht.
Ja.
Du hast vollkommen recht.
Deswegen.
Vollkommen recht. 10. Ja. Genau wie die Füchse und Magdeburg.
Genau,
und 11.
Genau. Klar, ich weiß, Melsungen muss noch nach Berlin und auch noch nach Hannover. Was keine dankbare Aufgabe ist. Aber da ist nach wie vor alles offen. Wo sie am Ende stehen werden, weiß ich nicht.
Also ich kann jetzt kann dir keinen Meistertipp entlocken.
Also wenn ich ganz ehrlich bin, ja, klar, ich würde es natürlich dem Verein gönnen, dem Umfeld gönnen, den Fans gönnen. Ja, ich weiß auch gerade mit Barbara Braun, wie viel Herzblut sie da reinsteckt. Ne? Aber ich glaube, wenn da jeder wirklich ehrlich zu sich selbst ist, der sagt dann natürlich, klar, warum bin ich nicht selber dabei dann gewesen, so nach dem Motto, ne? Also ich hätte das selber gerne auch, ich hätte selber gerne, sag ich mal, wenn davon reden darfst, deutscher Meister geworden oder hättest einen Pokal gewonnen. Deswegen will ich jetzt nicht sagen, nein, ich hoffe nicht, dass sie es am Ende machen. Aber ich glaube, jeder kann sich da seinen Teil zu denken. Ne?
Du meinst, das wäre nochmal ein Stich ins Herz,
ja,
oder?
Ja, ja, also nein, ich bin da mit dem Fein. Also mein Gott, was passiert, passiert. Ich kann da eh nichts dran ändern.
Ich glaube, wir verstehen.
Ich wollte gerade sagen. Und ich glaube, wenn da jeder ehrlich zu sich selbst ist, der sieht das da bestimmt genauso.
Also wer wird jetzt Meister? Jetzt sag halt einfach, ganz ehrlich.
Ja gut, jetzt wenn ich dann ganz ehrlich sage, mit der letzten Woche im Hinterkopf, wenn man sieht, Füchse Berlin, wie sie da in Kiel ne, das Ding machen, jetzt zu Hause Hannover, nochmal, sie haben zu Hause noch Melsungen.
Davor schon in Magdeburg gewonnen.
Genau, also halt man muss schon sagen, wenn sie das wirklich so schaffen, es wäre denen mal zu gönnen. Gerade auch mit der Arbeit, die sie eben da reinstellen, nochmal das Personal, ne, also mit der dünnen Personaldecke in Anführungsstrichen. Und ja, was ich glaube, da haben sagt jeder schon ja, des Öfteren, was du oder schon oft genug zugesagt, was zum Beispiel Matthias Gitzel da abreißt, dem wäre es natürlich dann auch zu gönnen, ne? Also ganz klar. Aber man darf Magdeburg auch nicht abschreiben. Ne?
Das haben wir gelernt die letzten Jahre.
Ich wollte gerade sagen.
Aber die spielen ja am letzten Spieltag in Bietigheim und da können wir jetzt den Bogen schlagen sozusagen. Und dann könnt ihr ihnen ja die Meisterschaft vermiesen quasi, indem ihr den Klassenerhalt klar macht dann am letzten
Spieltag. Ich wollte gerade sagen, das wäre mir viel wichtiger. Also, aber das muss man schon ein bisschen distanziert betrachten, ne? Zu Hause gegen Magdeburg gewinnen und die Meisterschaft vermiesen und damit den Klassenerhalt sichern.
Man kann ja mal spinnen.
Ich wollte gerade sagen, da muss man schon auch ganz ehrlich sein. Aber ich würde es auch gerne nehmen, ne? Aber in erster Linie geht es mir da um den Klassenerhalt.
Wir freuen uns auf jeden Fall auch, also wir Beobachter auf diese letzte Saisonphasen, ist so viel drin noch. Ja? Also Meisterrennen ist so spannend, Abstiegskampf ist so spannend, Champions League Race.
Ja.
Wird gut. Wird
definitiv
gut.
Auf jeden Fall.
Und bleib du auf jeden Fall gesund und dann gucken wir mal, was passiert.
Sehr.
Damit sind wir am Ende des ersten Teils, der 35 Minuten lang, also das habe ich auch noch nicht hingekommen. Also ich glaube, das ist Rekord. Aber wir haben ja auch schon, wir sind ja schon tiefer reingegangen.
Ich wollte gerade sagen, ja, ein bisschen hinterher
in dein Leben. Aber wir gehen jetzt mal ganz zurück nach einer ganz kurzen Unterbrechung, wo es denn losging für dich, ja? Nach einem ganz kurzen Moment. So, Hand aufs Herz Nummer 128 sind wir schon, mein lieber Freund, mit Julius Kühn. Wir starten den zweiten Teil mit einem Mann, der also am 1. April geboren wurde, 1993 in Duisburg. In Duisburg.
Warum betonst du erst, habe ich noch nie gehört, hat noch nie jemand einen Scherz darüber gemacht, dass es 1. April ist.
Es fiel mir einfach nur auf.
Okay, alles klar.
Da hat noch nie jemand Scherz gemacht.
Nein, habe ich noch nie gehört.
Ich habe ja gar nichts gemacht.
Ja, alles gut.
In Duisburg bist du geboren, steht hier. Stimmt, oder?
Ist richtig, ja. Ist richtig.
Und jetzt wird's für mich, also Duisburg, ja, da war ich schon. Das kriege ich auch noch geografisch hin. Aber jetzt wird es für mich komplizierter. In Ständen aufgewachsen.
Ja, ja.
Ständen?
Ja, Ständen ist, das wird vielleicht dann doch eher dem einen oder anderen sehr Handballinteressierten was sagen. Es liegt direkt neben Aldekerk. Das wäre jetzt wahrscheinlich das Nächste, was du vielleicht gesagt hättest.
Dein erster Verein.
Genau. TV Aldekerk. Genau. Ja, eher sogar fast noch bekannt durch den Frauenhandball, weil der auch immer sehr erfolgreich dort betrieben worden ist. Aber auch die Männer jetzt spielen in der dritten Liga. Deswegen ist Handball durch und durch Thema.
Mit Aldekerk habe ich jetzt innerhalb kürzester Zeit zum wiederholten Mal zu tun.
Na, guck mal.
Wir hatten Luca Witzke zu Gast
im
März.
Ja.
Wo hat er gespielt?
Siehst du?
Beim TV Aldekerk.
Wieder, in der Talentschmiede.
Florian von Gruchalla war auch in Aldekerk.
Richtig, richtig, ja.
Habe extra nochmal geguckt.
Ja, ist richtig.
Also was ist denn da los? Was machen die da?
Ja, ist eine gute Frage. wie ich halt sagte, also das ganze Dorf und auch drumherum, sage ich mal, gibt es halt fast nur Handball gefühlt. Klar, auch Fußball, sage ich mal, gibt es halt auch, aber Handball ist halt, sage ich mal, so ein bisschen die Nummer 1 dort. Und wenn man da irgendwo durchs Dorf läuft, also wie es auf dem Dorf so ist, jeder kennt sich, ne? Aber alle sehen sich auch in der Handballhalle wieder.
Warum bist du denn überhaupt in die Handballhalle gegangen?
Ja, das ist jetzt, hört sich negativ an, ist meiner Familie geschuldet, sag ich mal, weil, wie ich ja gerade schon sagte, ne, alle in meinem Heimatdorf haben Handball gespielt, alle meine Freunde. Ich habe tatsächlich nebenbei auch Fußball gespielt, so wie es vielleicht früher jeder gemacht hat.
Du warst Torwart, oder?
Genau, richtig, Torwart.
Und ich habe ja auf meinem Zettel stehen, dass du als C-Jugendlicher fast zum MSV gewechselt bist.
Ja, richtig, MSV Duisburg. Damals
da
natürlich,
kannst du so blind aber nicht gewesen
ja,
sein.
Ja, ja, damals noch ein bisschen etwas renommiertere Adresse gewesen, wie es vielleicht heute dann wäre, sag ich mal. Das wäre auch nicht so schlecht gewesen. Der Einzige, der es damals so richtig supportet hat, ist mein Vater gewesen. Aber da, ja, sag ich mal, die Seite, also meine mütterliche Seite, auch in der Familie, meine Tanten, immer so ein bisschen das Sprachrohr waren und etwas dominanter in der Hinsicht waren, haben gesagt, der Junge, der muss Handball spielen. Alle seine Freunde hier spielen Handball, alle seine Cousins, Cousinen spielen Handball. Da ist nichts mit Fußball. Mein Vater hätte mich, glaube ich, auch
so
vielleicht...
So deutlich
das
war die
Ansage. Ja, das ist sehr extrem. Mein Vater hätte mich vielleicht auch gerne im Fußball gesehen, aber der ist auch heute damit d'accord und
so wie es gelaufen ist.
Ich war grad, ist alles gut. Wenn es vielleicht nicht so gelaufen wäre,
aber was hättest du denn gerne gemacht zu dem Zeitpunkt?
Boah, das ist schwer. Also ich muss sagen, früher war es ja so, da hat man einfach nur drauf geschaut, was einem Spaß macht. Mir hat damals beides Spaß gemacht. Da ging es ja jetzt nicht darum, okay, ich möchte damit irgendwie Profi werden, Leistungssportler, ich will mal da vielleicht mit meinen Lebensunterhalt verdienen, hin und her. Das war ja, ich sag mal, auch in der früheren Zeit noch ein bisschen anders. Also heute gibt es ja, weiß ich nicht, sagen die meisten Jugendlichen oder fast Kinder, naja, ich möchte Fußballprofi, Handballprofi, Fußballprofi werden, weil, warum? Ja, weil dann wirst du Millionär, so nach dem Motto, oder, ne?
Nee, ich meinte tatsächlich, ich weiß genau, was du meinst, aber genau an der Stelle, von der wir gerade sprechen, hier DEC-Jugend, kannst du dich noch dran erinnern, was hat dir mehr Bock gemacht zu der Zeit, Fußball oder Handball?
Boah, also wirklich, wenn ich ehrlich bin, ganz schwer zu sagen, weil ich halt beides unheimlich gern gemacht habe damals. Aber was, wie ich schon sagte, dadurch, dass viel Freunde, Familie im Handball waren, war dann eben die Entscheidung zugunsten des Handballs.
Du hast dann aber offensichtlich schon ziemlich früh mit 6 schon angefangen?
Ja.
In Aldekerk?
Ja, mit 6 im Verein.
Ja, im Verein?
Genau, ja.
Viele Jahre da gespielt. Also,
genau.
Also Handball war schon ein großes familiäres Thema offensichtlich.
Oder,
und bist ja nicht der Einzige aus eurer größeren Familie, der es ziemlich weit nach oben geschafft hat. Hör mal.
Hallo Juli, hier ist deine Lieblingscousine. Erinnerst du dich noch? Es ist jetzt schon eine Weile her. Ich würde sagen, du warst 20 und ich vielleicht 12, als du Andi Schmid nach einem Foto für mich fragen musstest. Ich weiß, es war dir sehr, sehr unangenehm, aber mich hast du auf jeden Fall wirklich happy gemacht damit. Also ich würde sagen, war auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich damals, so einen Profi zum Cousin zu haben. Also mein Lieber, wir sehen uns bei der nächsten Poolparty in Aldekerk. Liebe Grüße und bis dann. Ciao, ciao.
So, das war deine Cousine.
Ja, richtig.
Dana Bleckmann.
Genau.
Die beim BVB spielt, also bei Dortmund spielt, erste Liga. Ja. Da waren ja ein paar interessante Sachen mit drin. Ja? So, also ganz hinten raus quasi beiläufig erwähnt. Wir sehen uns bei der nächsten Poolparty in Aldekerk. Ja.
Hat sie mir jetzt, also ich weiß gar nicht, warum sie nichts erzählt hat. Ich habe sie vor 2 Tagen bei einer anfänglichen Poolparty schon gesehen. Ne? Jetzt in Ostern haben wir halt dort gefeiert und da sind alle zusammengekommen. Hat sie mir nichts davon erzählt, dass sie hier...
Ja, das ist das Grundbedingung
das,
hier.
Ja, das ist Wahnsinn, ne? Hä? Das ist Wahnsinn, stark.
Die Leute sind gut, die sind
nicht schlecht,
die briefen wir auf Verschwiegenheit.
Verschwiegenheit.
Aber jetzt, was ist das mit diesen Poolpartys?
Ja, die finden
das
meist...
Das klingt so ausschweifend.
Ja, ist es, glaube ich, auch. Also, ja, ist es tatsächlich auch. Also, wir treffen uns meist immer im Sommer mit der ganzen Familie zusammen. Das ist auch die Familie mütterlicherseits, sag ich mal, die da in der Hinsicht so ein bisschen verrückter sind und auch alle, würde ich mal behaupten, relativ stark am Glas sind. Das hat sich da etabliert, weil wir früher immer, oder wir haben das erste Mal früher mal zu einem, ich glaube, zu einem Geburtstag einer meiner Tanten haben wir mal eine Planwagenfahrt gemacht. Planwagenfahrt, ich ist hoffentlich jedem ein Begriff.
So ein Bollerwagen, oder?
Nee. Planwagen, sagt ihr nichts, Planwagenfahrt? Nee. Das ist so, gibt es halt auf dem Dorf meist, ne? Dann fährt halt ein Trecker vorne vor.
Okay.
Hinten ist ein Planwagen dran. Mhm. Sitzt man dann drin und dann wird hinten ganz artig Karten gespielt, ne? Mhm. Nee, das ist der Plan.
Wasser.
Genau, richtig.
Schorle.
Genau, richtig. Läuft keine Musik bei und man benimmt sich einfach dementsprechend auch.
Gut, ich habe verstanden.
Ja, das ist ein Planwagenfahren, dann fährt man halt einfach nur durch die Dörfer. Ja, relativ sinnlos, sag ich mal, aber macht Spaß und kann ich nur jedem mal empfehlen. Ja,
und der Pool, der ist
und
wo?
Der Pool, der kommt dann darauf hin, der ist bei meiner Tante nämlich zu Hause und dann fährt man mit dem Planwagen 2-3 Stunden durch die Gegend und trifft sich dann danach wieder am Pool und dann...
Aber du sagst, ihr habt da jetzt Ostern gefeiert und habt schon eine Poolparty gehabt. War mir ein bisschen kalt?
Ja, jetzt war ja gutes Wetter. 20 Grad und der ist beheizt.
Na dann?
Und man kann das Ganze ja so gestalten, dass man, ja, alles gut. Ich glaube, ich gehe schon zu tief ins Detail.
Nö, vorher noch weiter. Ruhig weiter.
Ja, dass es nicht so kalt ist. Ja.
Okay, also ihr lasst euch da gut gehen, ganz offensichtlich,
ja,
in der alten Kerk oder in der alten Heimat.
Ja.
Und du bist da immer noch sehr heimatverbunden. Ja. Was ist mit dieser Andi-Schmid-Geschichte und dem Foto? Was war das?
Ja, das war mal tatsächlich, wo wir bei den Löwen gespielt haben.
Da hast du wo noch?
Da habe ich in Gummersbach.
Warst du in Gummersbach?
Ja, ich glaube, es war in Gummersbach. Müsste in Gummersbach gewesen sein. Ich glaube schon. Oder Tus im Essen. Ich glaube, in Gummersbach. Haben wir dort bei den Löwen gespielt und dann, stand nach dem Spiel die Spieler unten auf dem Spielfeld. Damals wurde es, glaube ich, bei den Löwen noch so abgezäunt mit Sperrband richtig auf dem Spielfeld.
Okay, das war
in der SAP-Arena. Okay. Und sie waren damals zu Besuch und dann, wollte sie, damals ein riesen Andi-Schmid-Fan gewesen, Rhein-Neckar-Löwen-Fan, und dann kam es zu der besagten Szene eben.
Ja. Und da musstest du vermitteln quasi.
Musste ich vermitteln, ja.
Und dir war es eher unangenehm, oder wie?
Ja, für die Familie macht man es ja gerne. Ne?
Ja, sie hat es offenbar behalten, das Erlebnis. Ja,
ich auch.
Und ihr hat es getaugt? Ja,
ja, ich wollte gerade sagen, hat ja was gebracht.
Und Andi, ne, hat mitgemacht wahrscheinlich.
Ja, 100%, definitiv, klar. So. Ja, klar.
So kennen wir ihn, hervorragend. Ja. So, also dann hast du da deine ersten handballerischen Schritte also gemacht in Aldekerk. Wie schnell hast du dann gespürt und gesehen und gemerkt, dass du das ganz ordentlich kannst?
Mhm.
War das schnell klar?
Jein. Also ich hatte das Gefühl immer, sage ich jetzt mal, ja, okay, Eigenlob stinkt, aber trotzdem für die damaligen Verhältnisse oder für das damalige Spiel, dass ich es ganz gut konnte. Aber dann war doch irgendwie der Punkt, weil man eben, ne, du sagst es auch schon gerade, sehr heimatverbunden war, dass man dann doch irgendwie immer beim TV Aldekerk gespielt hat. Und ich weiß, bei mir ging es dann damals doch sehr schnell. Ich habe damals in der B-Jugend gespielt. Wir haben davor das Jahr noch in der damaligen höchsten Spielklasse, in der Niederrheinliga hieß es damals noch, gespielt, wo es dann auch mal um Westdeutsche Meisterschaft und hin und her danach ging, in der C-Jugend. In der B-Jugend damals haben wir dann, damals wurde dann auch, klar, in der Quali gespielt, haben wir das verpasst. Und daraufhin haben wir damals in der Kreisliga gespielt. Also Kreisliga spricht jetzt nicht unbedingt für Leistungssport oder Profi-Dasein danach. Und ich weiß, ich habe damals dann bei einem Handballcamp mitgemacht, das eben bei uns dort veranstaltet worden ist. Und da ist jemand auf mich aufmerksam geworden und sagte, du spielst hier eigentlich in der Kreisliga, wie kann das denn? Ich versuche mal ein gutes Wort für dich einzulegen. Ich kenne da ein paar Leute beim Westdeutschen Handballverband und auch damals HSG Düsseldorf.
So.
Und so hat das Ganze dann eben
so kam dann der Wechsel 2008 nach Düsseldorf zustande.
Genau, richtig.
Ja. Da warst du ja dann 15.
Ja, das war in der B-Jugend.
Du bist dort in die B-Jugend dann gegangen. Und die haben erste Liga gespielt.
Ja, genau. Die erste Mannschaft damals.
Gab es da die Jugend-Bundesligen schon?
Nein, das auch noch nicht. Das auch noch nicht. Das kam dann daraufhin. Nee, das kam daraufhin. Und die erste Mannschaft damals, die war auch immer so ein Springreiter. Sag ich mal. Erste Liga, zweite Liga, erste Liga, zweite Liga. Genau. Das war mit der ersten Mannschaft damals.
Wie weit waren Düsseldorf entfernt?
Also zum Burgwächter Castello, wo immer trainiert worden ist, war es dann doch schon 45 Autominuten. Bei mir war es damals so, also für mich war es damals normal. Wenn ich heute drüber nachdenke, ist es ein bisschen verrückt vielleicht, war der normale Alltag war zur Schule, zurück, kurz was essen zu Hause, dann mit dem Fahrrad zum Bahnhof, in den Zug. Mit dem Zug ist man dann, ja, mit allem drum und dran, sag ich mal, bis zur Trainingsstätte ein bisschen mehr als eine Stunde gefahren, Stunde 15, hat halt trainiert und nach dem Training das Ganze wieder zurück.
Und das hast du alles mit dem Zug dann tatsächlich gemacht?
Genau, ja, tatsächlich mit dem Zug. Ab und zu hat uns meine Mutter, mein Vater damals arbeiten, Mutter auch mal ab und zu abgeholt mit dem Auto, aber ich habe auch noch einen Bruder und eine Schwester, also ich bin ja nicht der Einzige gewesen, deswegen war es alles logistisch immer ein bisschen schwierig. Und für uns war es aber normal, dass man mit dem Zug gemacht hat. Ne? Also ich sag mal so, im Kindes- oder jugendlichen Alter denkt man jetzt nicht groß drüber nach, dass es das ja ein großer Aufwand ist oder dass das stressig ist, sondern man macht es einfach, weil man es nicht anders kennt. Fertig aus.
Ja. Du bist, also ich höre jetzt so eine Geschichte nicht zum ersten Mal, auch in diesem Rahmen, und ich glaube, es ist genau so, wie du sagst. Ja? Du, wenn das selbstverständlich ist, wenn du das gewohnt bist, dann ist es normal.
Ja.
Und war ja für dich dann offensichtlich nicht zu viel von der Belastung her, und du hast dafür gebrannt und du wolltest das unbedingt. Aber da wird dann, finde ich, schon auch klar, in solchen Konstellationen, ob es jemand wirklich will, ob es jemand ernst meint.
Ja, ich muss aber auch ehrlich sagen, heutzutage guckt man vielleicht so darauf, dass man es wirklich will und wie ist die Belastung und hin und her. Früher, das war einfach so. Man hat das einfach gemacht.
Aber du hattest ja Bock, das zu machen.
Ja, 100%. Aber ich habe ja, also jetzt mal ganz ehrlich, ich habe nicht drüber nachgedacht, wo das vielleicht hinführen kann, sondern man hat es einfach gemacht, wie du schon sagst, weil man eben Spaß daran hatte. Sondern weil
so
es war halt cool einfach damals. Und man hat es gemacht.
So.
Vielleicht auch, das war der Alltag. Das war ganz normal. Aber nicht, ich habe jetzt das, ich saß da nicht abends und habe gesagt, oh, das ist mir zu stressig oder die Belastung ist so hoch und hin und her. Sondern es war einfach so. Fertig aus.
Kannst du das gut, grundsätzlich Dinge einfach so anzunehmen, wie sie sind? Das klingt für mich
ja,
so.
Ja, ist vielleicht auch manchmal ein bisschen als Nachteil, kann man das auch sehen, weil man das vielleicht ein bisschen zu einfach hinnimmt.
Gib mal ein Beispiel, was du meinst.
Naja gut, ich sag mal, wenn man dann eben mit dieser Erwartungshaltung da rangeht, so nach dem Motto, naja, wie wir schon sagten, wenn man für irgendwas brennt und es halt sehr gut macht oder Spaß an der Sache hat, dann geht man ja auch mit der Erwartungshaltung dran, es wird schon, ne? Also ich kriege das ja alles irgendwie hin und denkt da vielleicht manchmal ein bisschen zu einfach und vergisst halt, was vielleicht doch dann eben alles dazugehört.
Okay.
Ne? Also okay. In der Hinsicht mal. Ein konkretes Beispiel jetzt zu geben, finde ich ein bisschen schwierig, aber wenn du weißt so ein bisschen, wo ich hin will.
Ich verstehe, worauf du hinaus willst. Mhm. Dass man in dem Moment, wenn du dann sagst, ja, das ist es,
genau.
Dass du vielleicht auch alles andere
die komplizierten Aspekte
sehr ausblendest.
Genau. Mhm. Genau. Aber keine Ahnung, irgendwie bin ich schon immer so durchs Leben gegangen und bis jetzt hat es immer gut funktioniert. Ja, also sei es, muss ich auch ehrlich sagen, auch wenn es um die schulische Laufbahn geht.
Da kommen wir wieder zu deiner Frau zurück, die verständlicherweise gerne einen Plan B hätte für die Zeit nach dieser
Saison. Genau.
Und du sagst eben, mach mal halblang.
Ja, so bin ich schon mal gewesen.
Das regeln wir ja alles.
Genau.
Und dann wird sich schon zeigen, wie es weitergeht.
Genau. Ja, das ist,
ich finde, du hast es gut gesagt, es hat Vor- und Nachteile. Mhm. Also man geht schon, glaube ich, ein bisschen leichter auch durchs Leben mit der Haltung und konzentriert sich aufs Jetzt und das ist ja entscheidend, absolut. Ich kann aber natürlich auch die Gedanken einer jungen Mutter mit zwei kleinen Kindern total verstehen, die sagt, hey, hallo, es ist April, ich würde gerne mal wissen, was ist eigentlich ab Juli?
Ja, genau. Ja, wie gesagt, also ich bin da immer so ein bisschen so gesettet, so nach dem Motto so.
Aber dann könnt ihr euch ja gut ergänzen mit diesen
Charaktereigenschaften. Anfangs ging es gar nicht, weil sie halt extrem war, was Organisation und Planung angeht und alles muss. Ich glaube, da ist jede Frau so. Ne? Also ich glaube, alle sind ja zufrieden, wenn man gewisse Vorstellungen, aber wenn alles gesettelt ist und alles ist organisiert. Und, ne? Aber mittlerweile.
Du bist eher unorganisiert, oder wie?
Nicht unorganisiert, aber eher so nach dem Motto,
lass mal's laufen.
Wir kriegen das alles hin. Ne? Also,
aber das klingt für mich nach einem Grundoptimismus, den du auch hast.
Das auf jeden Fall.
Vertrauen.
Genau. Ja, kann man ja sagen, vielleicht ein bisschen so Vertrauen in die eigenen Stärken, sage ich mal. Ne?
Ja, wenn Vertrauen auch ins Leben. Das
genau,
klingt vielleicht ein bisschen hochtrabend, aber ich.
Genau, aber ich bin auch so. Genau.
Ich persönlich kann mir was drunter vorstellen, unter dem Begriff oder unter der Haltung. Mhm. So wirkt es auf mich.
Ist auch so, weil ich finde, für jede Situation gibt es immer irgendeine Lösung. Ne? Und wenn man sogar meist diese Lösung auch im Vorfeld gar nicht kennt, sondern ich finde, man muss mit allen Situationen im Leben immer so umgehen, wie es dann der Moment eben erfordert, finde ich.
Okay.
Ne? Also, das ist klar, man kann sich vorher gewisse Züge, man kann sich gewisse Züge vorher schon in den Kopf setzen, aber ich finde, warum sagt man denn ganz oft, naja, es kommt immer anders, wie du denkst halt. Ne? Das hat ja auch so ein bisschen irgendwo damit zu tun. Und ich finde, wenn man sich nicht alles stupide oder stur irgendwo in den Kopf setzt, sondern ein bisschen gelassener irgendwo mit umgeht, dann...
Gelassenheit ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Stichwort jetzt in dem Kontext. Du bringst die mit, offensichtlich.
Ja. Ja, aber auch, ne, klar, für alles gibt es Vor- und Nachteile. Ne?
Das ist doch aber ohne Wertung, sondern einfach nur mal festgehalten.
Genau.
Weißt du, es geht ja auch darum, hier im Rahmen dieses Podcast die Leute kennenzulernen. Mhm. Das scheint dich ja echt auszumachen als Typ, Julius Köhn, was du da beschreibst.
Ja, nochmal, wie ich halt gesagt habe, ne, weil bis jetzt, ich hoffe natürlich, dass es noch weiterhin so ist, ist man damit immer ganz... ganz gut gefahren.
Also das kannst ja deine Frau dann argumentativ.
Ja, die wird sich wieder freuen. Ist doch alles entspannt, jetzt kommen wir runter. Ja, ich glaube, das will niemand hören.
Lass doch den letzten Teil vielleicht
ja,
weg.
Ich wollte gerade sagen. Ja.
Hervorragend. So, dann ist er also in Düsseldorf gelandet und hat einiges an Aufwand in Kauf genommen, ohne groß drüber nachzudenken, wie wir jetzt gemerkt haben. So B-Jugend, A-Jugend, die HSG Düsseldorf hat damals, wenn ich mich recht entsinne, so zwischen erster und zweiter Liga gependelt, durchaus ein paar Jahre erste Liga auch gespielt. Burg Wächter Castello, erinnere ich mich gut, ja? War ja auch schon ein paar Mal. So, aber dann bist du ja dort. Und jetzt hast du gerade noch gesagt, du hattest auch da noch nicht irgendwie das ganz konkrete Ziel. Ja, ich mache das alles, weil ich Profi-Handballer werden will. Aber wann haben sich denn dann die Gedanken entwickelt und auch die Beobachtung, Mensch, ich mache es ja ganz gut, Bundesliga spielen, vielleicht geht es. Wie muss man sich das vorstellen? Wie ist das bei dir gelaufen?
Würde ich sagen, in dem Stadium immer noch nicht. Also, wie gesagt, früher war es einfach, finde ich, ein bisschen nochmal ganz anders. Früher war es dann einfach so. Man hat das Ganze mitgemacht, hat vielleicht auch noch ein bisschen damit zu tun, dass ich zu dem damaligen Zeitpunkt auch nach wie vor immer noch zu Hause gelebt habe, im Elternhaus, halt immer gependelt bin. Und ich würde sagen, dass dieser Switch halt eingesetzt hat, kam dann wirklich erst 2014. Wir haben jetzt dann eine Station übersprungen. Ich bin zwischendurch
beim TuSEM dann
quasi. TuSEM Essen gewechselt. Habe immer noch zu Hause gelebt. Und das lief halt einfach so. Ne? Man hat das halt gemacht. Aber alles andere lief ja auch noch. Man hat ja trotzdem zu der damaligen Zeit,
Hast doch in Düsseldorf, also du bist gewechselt im Winter 11/12 zum TuSEM.
Ja.
Weil. Aber du hast davor das halbe Jahr schon bei den Erwachsenen gespielt.
Genau,
nach
richtig.
Der Jugend. So,
genau.
Und das war das zweite Liga?
Ja.
So.
Ja.
Aber du warst schon in der zweiten Liga. Bei einem Verein, der kurz davor noch Bundesliga gespielt hat. So. Und dann kam der Wechsel nach Essen. Aber in dem Moment hast du immer noch nicht irgendwie gedacht, Mensch, das könnte ja ganz nach oben gehen.
Wenn man heute darauf schaut, klar, müsste man es ja eigentlich gedacht haben. Aber ich weiß nicht, früher. Ich wiederhole mich die ganze Zeit.
Du hast im Jetzt gelebt.
Genau. Das ist so halt einfach so der Automatismus, der halt immer weiter lief und lief und lief. Ne? Das war halt einfach so. Ne? Nicht mit der Absicht, okay, vielleicht kann es ja doch nochmal irgendwo hin zu einem ganz großen, so nach dem Motto reichen. Ne?
Oder,
sondern es lief halt einfach. Natürlich hat man sehr viel da rein investiert. Also. Ne, das war mir damals auch schon klar, ne, mit dem ganzen Aufwand, den man gefahren hat.
Ja.
Klar, nebenbei lief ja damals auch schon Jugend-, Junioren-Nationalmannschaften. Die kamen natürlich dann auch dazu. Logischerweise wusste man schon, in welche Richtung sich das Ganze bewegt, aber ich weiß es nicht. Also es ist wirklich schwer zu erklären. Vielleicht hat es wirklich damit zu tun, dass ich nach wie vor auch immer noch zu Hause gelebt habe und dann kam der Wechsel nach Gummersbach und dann kam eben dieser Switch.
Moment mal, du bist schon einen zu weit. Wir haben noch gar nicht über TuSEM Essen gesprochen.
Dann sprechen wir über TuSEM Essen.
Wie kam denn das überhaupt zustande?
Ja, das kam dann zustande, weil es hatten sich damals dann zu dem Zeitpunkt schon finanzielle Schwierigkeiten standen im Raum bei uns in Düsseldorf. Was mich damals eben jetzt, sag ich mal, nicht so arg betroffen hatte, weil ich war ein junger Spieler, habe jetzt nicht das große Geld verdient. Musste jetzt keine Familie zu Hause ernähren, es war alles entspannt, aber trotzdem sind dann schon einige Leute auf einen zugekommen, haben gesagt, naja, wie sieht's aus, könntest du dir nicht vorstellen, woanders hinzugehen, wer weiß, ob hier sogar die Saison zu Ende gespielt werden kann, weil es doch sehr arg war, da wurde damals diese Spielgemeinschaft DHC Rheinland gegründet, wenn sich noch jemand daran erinnern kann,
so eine
Fusion zwischen Dormagen,
Düsseldorf,
genau, dann hieß erst dorthin. Und dann hatte sich eben auch TuSEM Essen zu dem damaligen Zeitraum gemeldet, die halt auf dem zweiten Platz, glaube ich, in der zweiten Liga standen. Und TuSEM Essen war für mich tatsächlich, muss ich sagen, immer auch so ein Traumverein. Weil ich in meiner Kindheit immer dorthin gefahren bin, wo sie noch die Spiele in der König-Pilsener oder in der Kruger-Halle in Essen
Sachen hatten. Gemacht haben.
Genau, ne, da war ja auch die goldene Zeit von TuSEM Essen damals, ne, so die 2000er Jahre, sag ich mal. Das war halt für mich war immer...
Die wirklich goldene Zeit war schon
davor.
In den 80ern. Ne?
War davor.
Da
ja, logisch. Das ist klar.
Mit
das
drei
klar.
deutschen Meisterschaften.
100%.
Europapokalfinale.
Ja.
Wahnsinn.
Ja. Aber trotzdem waren sie ja immer noch. Ne? Also wirklich hoch angesehener Verein, sag ich mal. Hab dort wirklich viele Spiele gesehen. Und deswegen war für mich immer so, das wäre halt wirklich mal cool, dort zu spielen. Ja. Und dann ging es eben zum Tusem dann im Winter damals.
Ne? Bist auch nach Essen dann aber auch gezogen?
Nein.
Du immer noch zu Hause gewohnt?
Immer zu Hause. Was sogar tatsächlich...
Aber du hast ja mittlerweile den Führerschein sicherlich gehabt.
Ja. Das auf jeden Fall.
Die Dinge haben sich grundlegend geändert.
Nein. Auf solche Dinge wurde gerade von meinen Eltern ja immer sehr, sehr viel Wert drauf gelegt, ne, dass man das alles anständig macht. Also da nie schludrig. Das durfte ich von den Eltern aus, vom Familien, vom Elternhaus.
Dass man was anständig macht.
Ja, also Führerschein, Schule, das muss alles immer laufen. Ne? Das muss alles immer. Also wenn da irgendwas drunter gelitten hätte, dann wäre da sofort der Riegel reingehauen worden.
Okay, das ist der Aspekt. Ich meinte jetzt gerade nur, was die Logistik betrifft. Mhm. Du musstest dann nicht mehr mit dem Zug ständig fahren. Mit dem Zug.
Nee. Dann, das hat aber auch mit dem Alter zu tun, ne? Also dann war ich halt eben, vom Alter war es dann soweit.
Ja, so meine ich.
Da ich dann, klar, nach Düsseldorf vorher konnte ich auch schon selber fahren, aber dann Essen war ein bisschen einfacher. Genau, dass ich dort immer selber hinpendeln konnte. Und ist sogar von meinem, von Aldekerk aus sogar etwas näher wie Düsseldorf.
Ah, tatsächlich? Mhm.
Genau.
Okay, und dann warst du beim Tusem. Und ich meine, du hast es mal gerade so ganz leichtfertig, sage ich mal, übersprungen, warst schon in Gummersbach, aber ich finde es durchaus interessant, auf diese Tusem-Zeit zu gucken. Ja, 100%. Erstens hieß dein Trainer dort, oder unter anderem Christian Prokop.
Ja.
Nicht ganz richtig, uninteressant.
Für ein halbes Jahr tatsächlich,
Du hast ja später auch noch Nationalmannschaft unter ihm gespielt.
Ja.
Und da haben ja, also ich erinnere mich so, ihr seid ja dann da auch in die Bundesliga aufgestiegen. Ja. Und hatte einige vielversprechende junge Talente im Team. So, das war so der Blick damals auf Tusem. Die kommen wieder hoch in die Bundesliga mit interessanten jungen Leuten, unter anderem eben mit dir, Fabi Böhm, Niklas Pietschkowski, Ole Ramel. Alles Leute, die später Nationalmannschaft gespielt haben.
Das ist richtig,
ja. Schon interessant.
Auf jeden Fall. Klar, muss ich auch sagen, das war auch wirklich eine geile Zeit. Also für mich auch ein geiler Verein, Tusem Essen. Hat für uns damals super gepasst. Die Halle, in der wir gespielt haben, von der Größe her super gepasst. Die Mannschaft war cool, wie du sagtest, eine junge, homogene Truppe.
Am Hallo, genau.
Sporthalle am Hallo. Mhm. Aber leider war halt der Start in die Bundesliga dann alles andere als so, wie wir uns versprochen haben. Ich glaube, wir hatten dann wirklich bis zum Winter hin, ich weiß nicht, ob es bis Dezember oder November ging, haben wir halt 0 Punkte geholt, meine ich.
Das war die Saison 13-14. Ja, deine letzte in Essen. Ja.
Nee, vorletzte.
Ich dachte, du bist schon 2014 nach...
Ja.
Aber gut, dann war es die Saison 12-13, oder?
Genau, 12-13. Die erste Ligasaison war 12-13. Mhm. Dann kam noch 13-14 danach tatsächlich,
Okay.
Ja.
Okay.
12-13, genau. Dann bis Dezember, glaube ich, keinen Punkt geholt. Dann kam damals der Trainerwechsel. Dann kam Christian Prokop, der dann Trainer wurde und hat tatsächlich mit seinem ersten Spiel bei uns, haben wir dann direkt unentschieden in Wetzlar gespielt.
Okay. Ich kann
mich sehr gut dran erinnern.
Okay.
Ja. Und dann ging es tatsächlich etwas bergauf, aber am Ende war es trotzdem, sage ich mal, dem Laster geschuldet, dass wir in den ersten 3-4 Monaten da gar keinen Punkt geholt haben. Und ich glaube, am Ende sind wir auch mit 12 Punkten zusammen mit damals noch TV Neuhausen, meine ich, abgestiegen.
Mhm. Die haben in Tübingen gespielt.
Ja, richtig, genau. In so einer, in der pinken Halle.
Ja, da wo die Basketballer,
die Frauen, glaube ich, auch spielen, Handball kann es sein.
Ja, damals haben auch, die Tübingen haben auch Basketball-Bundesliga. Ja, die spielen, glaube ich, immer noch Basketball-Bundesliga.
Das kann sein. Das weiß ich gar nicht.
Nee, wir schweifen ab.
Ja, ich wollte gerade sagen. Sind beim Handball.
So, und dann, aber es war eine, du sagst ja selbst, war eine spannende Zeit da beim Tusem.
Ja.
Aber offenbar war dann die zweite Liga keine Option mehr für dich, ab einem gewissen Zeitpunkt.
Ja, aber wie ich schon sagte, ich habe dann tatsächlich noch ein Jahr zweite Liga gespielt. Mhm. Weil damals war es so, das hat sich dann doch abgezeichnet, dass wir absteigen werden. Und klar, wir waren alles junge Spieler und haben dann schon so ein bisschen die Begehrlichkeiten eben auch in der ersten Liga eben geweckt. Und in meiner Person war es dann auch so, schon angesprochen, Christian Prokop war damals Trainer. Bei ihm war dann auch klar, er ist dann nach Leipzig gegangen. Mhm. Leipzig damals noch zweite Liga auch. Da wollte er mich nach Leipzig tatsächlich auch mitnehmen.
Ah, okay.
Genau, da gab es dann auch mal Gespräche.
Also bevor du dann nach Gummersbach gewechselt
Genau,
bist.
Genau. Da gab es auch mal Gespräche, aber das ist dann nicht dazu gekommen, weil ich dann doch irgendwie dann schon mit der Vision Richtung, nee, ich will erste Liga, weil Leipzig war damals noch in der zweiten Liga, habe mich dorthin orientiert. Dann gab es sogar mal zu dem Zeitpunkt noch Gespräche mit TBV Lemgo, Damals noch mit Finn Lemke dann auf halb links. Mhm. Auch ganz interessant.
Habt ihr euch aber, ja dann in Melsungen getroffen.
Ja, genau. Haben wir uns in Melsungen getroffen. Aber auch mit Lemgo, genau, und hieß erst dahin. Aber dann wurde uns so ein bisschen, sag ich mal, seitens des Vereins der Riegel vorgeschoben, dass viele Spieler eben gehen durften. Nur damals Niklas Pietschkowski und ich, wir mussten bleiben. Weil wir, glaube ich, vielleicht so, also von dem Finanziellen her jetzt nicht so ins Gewicht gefallen sind wie dann eben andere Spieler, weil wir damals auch noch sehr jung waren. Und wir sind dann sozusagen noch, ja, den, hat jetzt auch so negativ an den Gang mit in die zweite Liga gegangen, aber wir haben dann noch ein Jahr zweite Liga weitergespielt.
War das für dich dann ein verlorenes Jahr?
Wie gesagt, auch damals nicht groß drüber nachgedacht.
Jetzt Retro-Perspektiv, können wir heute mal drüber nachdenken, Julius.
Ja, genau. Ich hätte natürlich sehr, sehr gerne, wäre ich damals schon nach Lemgo, muss ich sagen, gegangen, ne, weil ich halt gerne in der ersten Liga geblieben
das
wäre.
Das hätte ich gereizt. Ja. Also es war 2013.
Ja, weil damals war es auch
so. Davon reden wir jetzt.
Ja.
Abstieg aus der Bundesliga 2013.
Ja. Dann ging es sogar, glaube ich, teilweise noch dann um Ablösesumme sogar, ne, was jetzt nicht hohe Beträge waren, aber weil wir noch Vertrag hatten. Und dann wurde aber die eben so, glaube ich, was ich so gehört habe, damals so gefordert, dass halt damals Demo gesagt hat, naja, wir reden hier über einen, weiß ich nicht, 19-Jährigen, ich weiß nicht, wie alt da, ich glaube 19, 20, sowas in dem Raum.
Naja, du müsstest 20 dann gewesen sein.
Der jetzt ein Jahr mal erste Liga gespielt hat und ein oder andere Spiel gut gemacht hat, aber warum sollen wir da eine verhältnismäßig hohe Ablösesumme bezahlen, wenn wir gar nicht wissen, was daraus wird.
Und
das ist dann dem fallen gelassen worden.
Also du hattest offensichtlich noch einen Vertrag für diese Saison
genau,
13,
genau,
14.
Genau,
ja. Sonst hätte ja Essen nicht sagen können, du musst bleiben.
Genau.
Ist trotzdem für mich eine ungewöhnliche Konstellation. Ja. Ich meine, du bist aufstrebend, du hast gezeigt, du kannst Bundesliga spielen. Es gab offensichtlich Interesse aus der Bundesliga, schon auch hart, wenn dann der Verein sagt, nee, du gehst mit uns jetzt nochmal in die zweite.
Ja.
War das für dich? Also ich meine, jetzt haben wir dich ja schon etwas kennengelernt.
Ja. Ja.
Offenbar hast du dir nicht so viele Gedanken gemacht, aber gab es da keinen Groll?
Klar. Was heißt, also Groll hört sich so ein bisschen zu extrem, finde ich, dafür an.
Enttäuschung.
Aber irgendwie war es so. Vielleicht auch, jetzt heutzutage würde ich dann sagen, vielleicht auch ein Stück weit. Man muss auch wissen, was man dem Verein eben zu danken hat. Das Ganze ein bisschen wertschätzen. So könnte ich jetzt argumentieren. Damals, wie gesagt, auch, dann hast du jetzt nicht darüber nachgedacht, sondern es war einfach so. Niklas Pietschkowski, er wollte damals auch schon vorzeitig nach Lübeck gehen. Konnte das auch nicht. Und wir beide waren dann eben so, naja, gut, okay. Dann machen wir das, dann gehen wir mit in die zweite Liga und dann war es halt so.
Okay.
Ja, dann war damals Marc Dragunski wohl dann Trainer.
Mhm.
Ja. Und haben dann da noch ein Jahr gespielt und dann kam die Möglichkeit dann doch nach Gummersbach zu gehen. Das hat damit zu tun, weil Frank Flatten damals dort Manager war und der auch aus der Gegend Nähe Aldekerk aus Moers eben kommt und mich auch schon jahrelang eben kannte, aus der Düsseldorfer Zeit kannte.
Ich wollte gerade eben sagen, der war doch auch in Düsseldorf davor.
Genau,
also er war jahrelang Geschäftsführer beim VfL,
genau.
Aber der hat ja auch schon in Düsseldorf, bei der HSG
Düsseldorf,
hieß es damals
genau.
Dann. Ja, heute
genau.
Ist ART, glaube ich.
Genau,
oder?
Ja, richtig, richtig. War damals ja auch schon dann eben sozusagen.
Also das war der Kontakt quasi,
genau,
Flatten.
Genau.
So,
genau.
Und ich meine, Gummersbach, was für ein Name.
Ja, auf jeden Fall. Ich weiß auch, dass er damals Überzeugungsarbeit leisten musste im Verein oder auch bei einigen Sponsoren. Weil,
für dich?
Ja, weil ich damals halt dann so ein bisschen zweite Liga wieder verschwunden war, so ein bisschen weg.
Okay.
Ne? Und ist ja dann nicht ganz so einfach, auch für einen Verein und für Gummersbach damals, dann eben so jemanden zu verpflichten. Aber er hat da eben ein gutes Wort eingelegt, wofür ich auch sehr, sehr dankbar bin auf jeden Fall. Und dann konnten wir das Ganze eben realisieren.
Ich glaube, das war eine ganz gute Zeit, nach Gummersbach zu kommen.
Mhm.
Ich hab auch noch mal ein bisschen im Hirn gekramt und natürlich auch noch mal ein wenig gegoogelt, dann ist mir das alles wieder eingefallen. Auch dort waren viele talentierte junge Spieler dann versammelt.
Ja.
Simon Ernst zum Beispiel, Andreas Schröder,
galt
damals auch als echt großes Talent.
Ja.
Natürlich auch erfahrene Leute, ich glaube Blütti war auch, Carsten Lichtlein war auch damals in Gummersbach. Ihr habt auch die ersten beiden Saisons stabil da im Mittelfeld gespielt. Emil Kurtagic, ganz junger Trainer.
Genau.
Und ich erinnere mich noch an ein Gespräch mit Emil. Da war dann noch nicht so eindeutig, wohin dein Weg gehen würde. Also ich habe es zumindest so abgespeichert, dass Andreas Schröder hat ja auch halblinks gespielt.
Mhm.
dass der zu dem Zeitpunkt noch vor dir war und dass Emir aber da immer schon ganz klar gesagt hat, na, ihr müsst auf Julius gucken. Mhm. Der wird den Weg machen. Mhm. Scheint ja ganz gut hingeguckt zu haben. Wie erinnerst du dich an diese Zeit?
Ja, da muss ich sagen, wenn man das Ganze so Revue passieren lässt, dann habe ich da wirklich so mit die schönste Zeit, sage ich mal, gehabt, unabhängig auch vom Handball, sondern auch so neben dem Spielfeld. Also eine geile Truppe damals, ne, haben gerade sind schon einige Spieler durchgegangen, haben damals wirklich auch sehr, sehr viel Spaß, muss ich sagen, auch abseits vom Handballfeld gehabt.
Wenn du magst, darfst du da auch noch eintauchen.
Ja, also historisch. Das ist kein großes Geheimnis, aber wir haben damals, es war einfach so, haben wir auch Niederlagen gefeiert, als ob wir gewonnen hätten teilweise. Und da war es auch irgendwie normal, weil Gummersbach ist halt einfach verrückt. Da saßen dann nach dem Spiel, saßen trotzdem alle irgendwo in der Kneipe zusammen, ne? Also die Mannschaft zusammen mit den Fans und
Bei Tino
unter anderem. Im Bitboulevard gibt es auch, genau.
Wer schon mal handballtechnisch Gummersbach war, weiß,
kommt da nicht dran vorbei, ja. Genau. Ist ja jetzt nicht ganz so groß, deswegen läuft man sich automatisch über den Weg. Und das war einfach wie so eine große Einheit. Ne? Also nicht nur die Mannschaft, nicht nur der Verein, sondern irgendwie die ganze Stadt. Da wurde, ich glaube, bis heute wird Handball richtig gelebt, hat auch so ein bisschen seine Schattenseite, sag ich mal. Ich kann mich auch an Situationen erinnern, wo es dann wirklich mal ein, zwei Jahre danach nicht sehr gut lief, wo man dann einkaufen gegangen ist und dann immer so Sprüche kamen, so nach dem Motto, was kaufst du hier ein? Geh mal in die Halle und trainier mal lieber wieder. Mhm. Ne? Und das war nicht spaßeshalber gesagt, sondern das wurde ernst gemeint. Mhm. Ne? Das ist schon auch, was da eben mit dazu gehört, aber ich weiß, dass uns damals in der Anfangszeit auch sehr viel verziehen worden ist, weil wir eben eine sehr junge Mannschaft waren. Es wurde erwartet, dass wir eigentlich gegen den Abstieg spielen und ich glaube in der ersten Saison, müsste ich jetzt lügen, wurden wir 8., 9., irgendwie sowas?
Ich habe nochmal geguckt.
Nee,
pass auf, 10. und 9. Das waren die Platzierungen deiner ersten beiden Jahre in Gummersbach, aber das war eben eine Zeit, genau wie du richtig sagst, wo man nicht die ganz großen Erwartungen an
genau. Also es wurde erwartet, dass wir eigentlich klar gegen den Abstieg spielen. Und plötzlich sah es dann eigentlich doch sehr, sehr gut aus. Und dementsprechend konnten wir uns vielleicht auch etwas mehr erlauben, wie halt sonst vielleicht genehmigt wird.
Und für dich ging es steil nach oben dann. Ja? Bist ja auch Nationalspieler geworden in dieser Zeit.
Genau.
Wer war der Bundestrainer, der dich als erstmals nominiert hat? Martin Heuberger?
Nee, erstmals war damals auch der erste Lehrgang von Dago Sigurdsson.
Ah, okay.
Ja. Das war im Oktober, November, glaube ich, 2014.
Dago folgte ja dann auf Martin
genau,
Heuberger.
Genau, richtig.
Okay, war Dago.
Genau. Das war damals Länderspiele gegen die Schweiz in Göppingen und in der Schweiz selber, meine ich. Mhm. Ja. Das war dann der erste Lehrgang mit der Nationalmannschaft 2014.
Dago, nicht schlecht.
Muss ich aber auch dazu sagen, genau. Damals eingeladen worden, sozusagen als Reservist. Also da ist, glaube ich, dann verletzungsbedingt Steffen Veth oder Christian Dissinger, glaube ich, zu dem Zeitpunkt ausgefallen. Und daraufhin hat er mich dann sozusagen nachnominiert.
Moment, bist du jetzt schon bei der Euro oder wie?
Nee.
Oder damals für den ersten Lehrgang?
Ersten Lehrgang, genau.
Da hat sich das dann quasi bei der Euro 2016, hat sich Geschichte wiederholt.
Ja.
Da bist du ja auch für den
genau.
verletzten Dissinger.
Genau. Ich weiß es aber nicht, ob es damals Dissinger war, 2014. Also das ist jetzt auch schon ein bisschen her, ne?
Ja.
Ich überlege gerade, aber ja.
Aber wo wir schon bei der Nationalmannschaft sind, Die Zeit begann eben in deiner Gummersbacher Phase 2014 und diese beiden großen Erfolge, bei denen du mit dabei warst, nämlich der Europameistertitel 2016 und die olympische Bronzemedaille ebenfalls 2016 in Rio. Wie schaust du grundsätzlich auf deine Nationalmannschaftszeit? Wie zufrieden bist du mit deiner Nationalmannschaftskarriere?
Oh, gute Frage. Habe ich gar nicht so mal drüber nachgedacht, muss ich sagen.
Ne? Das ist ja was ganz Neues, dass du über was nicht nachgedacht hast.
Hast du mich wieder erwischt jetzt, der Wahnsinn.
Aber dann tust du doch jetzt für uns,
ja,
weil ich finde es sehr interessant, wie du da drauf guckst.
Ja. Also wenn ich ganz ehrlich bin, vielleicht so ein bisschen, hört sich auch blöd an, weil man, klar, Europameistertitel hat man, eine Olympiamedaille hat man, aber irgendwie trotzdem vielleicht so ein bisschen unvollendet vielleicht. Das hat aber eher jetzt mit dem Ende so ein bisschen davon dessen eben zu tun.
Wann hast du denn dein letztes Länderspiel gemacht?
Letztes Länderspiel war, ich glaube,
März oder April 22. Weil dann eben, jetzt springen wir auch sehr wieder in der Zeit, aber wenn wir jetzt kurz dabei sind, weil dann eben damals war alles gut, alles lief, war alles wunderbar, die Nationalmannschaft lief. Und ich mich dann im Sommer in der Vorbereitung für die neue Saison schwer am Sprunggelenk verletzt habe.
Im Sommer 2022.
Genau, genau.
Und das hat dich rausgehauen.
Und das hat mich wirklich richtig rausgehauen, ja. Genau. Weil da nicht alles so eben lief, wie ich es mir eben vorgestellt
so,
habe.
So, und jetzt gehen wir wieder in die Chronologie
genau,
rein.
Ja, passt.
Bei dieser Nationalmannschaftsthematik, ja. Du hast dein Debüt gegeben 2014, gerade in Gummersbach angekommen, super interessante junge Mannschaft, du warst 21, aufstrebender Halblinker, ja, Königsposition aus Gummersbach. Da hattest du ja auch ein paar ganz interessante Vorgänger. Ja?
Auf jeden Fall.
Also Halblinke, die aus Gummersbach gekommen sind,
Nationalmannschaft so gespielt haben.
So, klingt alles super. Dann märchenhaft quasi die Geschichte Europameisterschaft 2016. Du warst gar nicht im finalen Kader erst. Dann verletzt sich Christian Dissinger. Ja. Du wirst nachnominiert. Ich glaube, zum Ende der Vorrunde war es. Und ihr werdet Europameister?
Ja, das war Wahnsinn damals. Das war tatsächlich...
Lass uns da ganz kurz rein,
ja,
bevor,
auf jeden
wir,
Fall. Auf jeden Fall.
Bevor wir die Geschichte weitererzählen. Aber was? Du erinnerst dich vermutlich noch ziemlich genau, wie das abgelaufen ist.
Ja, wenn man da wirklich die Geschichte erzählt, wie es abgelaufen ist, war verrückt, weil also ich bin damals nachnominiert worden zum letzten Hauptrundenspiel, das gegen Dänemark damals war, was wie eine Art Viertelfinale dann eben war, weil wir mussten gegen Dänemark gewinnen, um eben dann ins Halbfinale einzuziehen. Und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, weil ich habe damals zusammen mit Kai Heffner die Vorbereitung mitgemacht auf das Turnier, Ende Dezember und Anfang Januar, die war in Berlin, meine ich. Und dann war es aber so, für uns beide war es aber auch im Vorfeld schon fast eigentlich klar, dass wir beide nicht mit zum Turnier fahren werden. Das hat uns Dago, meine ich, damals sogar schon gesagt. Und es war aber trotzdem irgendwie so ein bitterer Beigeschmack, weil du machst alles mit und dann, okay, alles da, Jungs, jetzt ab in den Zug und ab nach Hause.
So, das ist die andere Konstellation. Teil, das ist ja häufig so, dass dann die Bundestrainer, also was weiß ich, 16-Mann-Kader ist es ja heute bei den großen Turnieren, dass der Kader ein bisschen größer gehalten wird, ja, um die Leute auch schon einzubauen, falls irgendwas passiert. Ihr seid da mit dabei und dann fahren die zum Turnier. Ihr habt das ist ja Wahnsinn, wenn man sich da reinversetzt. Bitte.
Und dann alles klar, Kai, kommen wir beide ab in Zug, ab nach Hause, die Mannschaft im Bus und ab nach Polen zur Europameisterschaft. Ja, war nicht ganz so cool, aber man wusste es ja vorher, deswegen konnte man sich ein bisschen damit abfinden und wusste, worauf man sich einlässt. Und also ich war damals, wie du schon sagtest, junger Spieler, da bei der Nationalmannschaft dabei zu sein, ne, es war schon erstmal cool genug, so nach dem Motto. Ja. Dann aber trotzdem, klar, wenn man soweit ist, will man natürlich auch das Ganze mitnehmen. Dann zurückgefahren nach Gummersbach damals und dann sage ich mal, in diesen ein, zwei Wochen, die dann da vergangen sind, bis zum Hauptrundenspiel gegen Dänemark, jetzt auch nicht unbedingt so groß für die Europameisterschaft interessiert. Also da hing ich jetzt nicht jeden Abend vorm Fernseher und habe mir die Spiele alle angeguckt, sondern...
Aber die Deutschen hast du wohl angeguckt?
Jein. So ein bisschen so halb-halb, sage ich mal. Man hat es schon mitbekommen.
Aber weil es dich nicht interessiert oder weil es wehgetan hat?
Sowohl als, genau. So ein Misch daraus, sage ich mal. Ne? So, dass man sagt, ja, okay, klar, schon cool. Weil man war ja mit den Jungs jetzt zusammen. Wie gesagt, ich habe mir schon Spiele angeguckt, aber es war jetzt nicht so, dass ich darauf gebrannt habe, morgen ist wieder Spiel von denen, dann heißt es morgen Abend um 18 Uhr vorm Fernseher sitzen, sondern es lief halt so nebenbei. Mhm. Und dann, wir haben ja auch zeitgleich dann, glaube ich, schon trainiert mit Gummersbach und ich weiß noch ganz genau, den Tag bevor mich damals Olli Rogisch kontaktiert hatte, weil ich eben nachnominiert werden sollte, hatten wir mit Gummersbach damals, glaube ich, auch Mannschaftsabend. Ich bin mir nicht ganz, aber ich glaube, es war ein Mannschaftsabend. Ja, und jeder, der mal einen Mannschaftsabend gemacht hat, weiß.
Ich ahne, worauf das hinausläuft.
Dass man da nicht einfach nur Fußball spielen geht und das war's oder irgendwo kegeln geht und das war's, sondern ja.
Ihr habt einen richtigen Mannschaftsabend gemacht.
Genau. Der Abend ging auch ein bisschen länger und ich glaube, das war dann tatsächlich so bis 4-5 Uhr ging's. Ne? Und dann hat wirklich am nächsten Morgen um 8-9 Uhr das Handy geklingelt die ganze Zeit. Und ja, dann ist man tatsächlich noch so im halben Brausebrand, sag ich mal, aufgewacht. Ne? Olli Rogisch ruft
an. Wie nennst du das, Brausebrand?
Ja. Hat da auch schon jemand mal gehört. Aber man hatte schon noch ein bisschen was da, Intus nach, also Mannschaftsabend, ne? Auch junger Spieler, dann muss man ja auch schon noch mal durchgehen. Ne? Dann ist ja nicht so, dass man sich da zurücknehmen kann, wie wenn man da schon länger im Geschäft dabei ist. Und dann hieß es, Julius, pack deine Sachen, du musst nach Polen kommen. Ja, und ich, ach du Scheiße, ja.
Ich habe aber Brausebrand, ich kann nicht kommen, Olli.
Hier war es aber auch gerade ganz schön eigentlich. Nee, das hat natürlich nicht gesagt. Ne? Alles gut, dann ja, Tasche gepackt und dann ging es relativ schnell gegen Polen. Am nächsten Tag war ja schon ein Spiel gegen Dänemark dann. Ne? Genau, und dann tatsächlich da noch am Flughafen in Polen dann Kai getroffen, weil der ja zeitgleich dann mit mir gekommen ist. Ja,
der kam für Weinhold.
Genau, für Weinhold. Und ja, dann nahm tatsächlich die Geschichte irgendwie seinen Lauf. Ne? Also es war schon brutal, wenn ich heute darüber nachdenke. Also.
Aber jetzt, weißt du, und auch insbesondere nach unserem Gespräch heute, dann wirst du da reingeworfen, unverhofft, in eine Situation, maximaler Druck, du musst dieses Spiel gewinnen. Da kommt dir jetzt, glaube ich, deine Eigenschaft, dass du dir dann vielleicht nicht so eine Platte machst, doch zugute, oder? In so einem Moment.
Ja, was man vielleicht sagen muss, also Kai und ich sind damals ja dazugekommen und wir haben diesen ganzen Kosmos, sag ich mal, der letzten ein, zwei Wochen der Europameisterschaft ja gar nicht so sehr hautnah miterlebt, dass man ja Tag für Tag damit konfrontiert. Ich weiß, wie es ja ist, wie es abläuft bei so einem Turnier mit Medientermin nebenbei und hin und her und jetzt kommt das entscheidende Spiel und alles ist wichtig. Ja, und wenn das nicht wird, dann ist man raus. Sondern wir kamen halt und wie du schon sagtest, man hat sich gar nicht so eine Platte darum gemacht, ne, sondern hört sich jetzt auch wieder vielleicht zu einfach an, nach dem Motto, man hat eh nichts zu verlieren, sondern klar hat man was zu verlieren. Man wusste schon, was auf dem Spiel steht, aber wir sind dazugekommen.
Aber ihr habt euch nicht schon tagelang damit intensiv beschäftigt.
Genau, richtig, genau. Man kam dazu und auf einmal, wir waren aber wirklich, das muss ich sagen, von dem ersten Moment an voll Teil des Teams einfach, ne?
Ja, und ihr habt
genau, gespielt
und ihr habt getroffen.
Ja, genau. Dann war halt das Gute, dass es dann auch noch lief, ne? Dass man das dann wirklich halt funktioniert hatte. Und ja. Das war schon Wahnsinn dann, definitiv. Also, aber auch, klar, in dem damaligen Zeitraum gar nicht so realisiert, wie das ja meist jeder immer sagt, wenn dann der Erfolg eintritt. Ne? Das ist dann einfach so und man nimmt das mit und schwimmt da eben auf dieser Erfolgswelle. Ne? Wenn man heute eben zurückblickt und sieht, was das für eine Strahlkraft eben hatte, klar, ist Wahnsinn.
Unfassbar.
Aber damals, es war halt einfach so. Es war so.
So, auch jetzt aus heutiger Sicht, wo die deutsche Nationalmannschaft ja seit Jahren wieder, sagen wir mal, in der erweiterten Weltspitze unterwegs ist.
Ja,
oder in der Weltspitze
muss man sagen. Ja, ja.
Bin dabei. Ja, ja. Das war damals, das hat keiner erwartet.
Ja,
das hat keiner erwartet. Das war eine Riesenüberraschung. Und du warst da dann auf ungewöhnliche Art und Weise plötzlich mittendrin, dieser Europameistertitel. Was kommen da für Gedanken, Gefühle jetzt, wenn wir nochmal drüber sprechen?
Ja, man erinnert sich natürlich klar an einfach diesen Zeitraum, sage ich mal, eher halt, wie diese Emotionen damals abgelaufen sind, was man eben dann gemacht hat, was daraufhin eben alles passiert ist. Ne? Und gerade einfach im Kreise auch viel der Nationalmannschaft, aber auch, wenn ich dann zurück zu meiner Familie gekommen sind, was daraufhin alles passiert ist, ne? Wie man eben wahrgenommen worden ist. Man kannte das ja jetzt nicht vorher. Es ging halt von heute auf morgen, zack, hat sich plötzlich, hört jetzt zu extrem vielleicht an, nicht das ganze Leben geändert, aber auf einmal stand alles viel mehr im Fokus. Und wenn ich aber wirklich drüber nachdenke, über diese Zeit, dann kommen mir viel mehr halt wirklich einfach diese schönen Momente, sag ich mal, fast nach dem Spiel halt mit in den Kopf. Ne? Mhm. Also klar, die Emotionen und einfach, wenn du halt durch diese Hallen gelaufen bist, wie dir jeder zugejubelt hat, wie diese Euphorie eben übergeschwappt ist, das ist halt das, was man so extrem prägend noch im Kopf davon halt hat.
Okay. Ja. Also die emotional positiven Erlebnisse einfach.
Ja. Und man hat ja danach noch einige Zeiten mitgemacht, also viele Zeiten habe ich ja mitgemacht in der Nationalmannschaft. Da sieht man erst überhaupt mal, was für eine Wertigkeit eben das Ganze halt hatte, ne? Was für einen Stellenwert das hatte, wie schwierig es überhaupt ist, in so eine Situation zu kommen, dass sowas eben
so
möglich
Titel
ist.
Zu gewinnen.
Genau. Dass man die ganze Sache eben einordnen kann. Weil damals, gerade auch als junger Spieler, du denkst, das ist einfach so, das passiert dann. Du kannst das Ganze nicht einordnen. Es läuft einfach und nach dem Motto so, ich habe ja nichts anderes vorher erlebt. Du kennst ja nur das so, ne? Weil Du hast ja vorher keine große Niederlage in dem Sinne gehabt mit der Nationalmannschaft, sag ich mal. Das war mein erstes großes Turnier.
Ich wollte gerade eben sagen, du warst ja bei der WM 2015 noch gar nicht mit dabei in Katar.
Genau.
Das war dein erstes großes Turnier. Du wirst direkt Europameister.
Ja.
Und jetzt wissen wir ja schon, wie du tickst. Dann sag ja, so ist es halt.
Ja, ja, ganz einfach war es dann auch nicht, muss ich sagen. aber klar, das war Wahnsinn, was man dann eben daraufhin eben alles erleben durfte. Und auch logischerweise klar, welche Vorteile das mit sich gebracht hat. Ne? Das muss man schon ganz ehrlich auch sagen. Aber es ist halt schön, wenn man darüber, ich weiß, wie wir danach, wie die Feierlichkeiten waren, wie das war, als man zurückgekommen ist nach Deutschland. Ich weiß, damals Bob Hanning hatte dann
in Berlin
die Max-Schmeling-Halle, genau, in Berlin organisiert, die komplett voll war. Da hat man erst halt wirklich mitbekommen, was das halt bewegt hat hier im Land. Ne? Weil vorher in Polen bekommst du es nicht ganz so extrem mit, was eben hier in Deutschland eben bedeutet.
Ja.
Dann mit den Jungs sind wir in Berlin an dem Abend noch weitergegangen. Also da gibt es auch lustige Geschichten, die dann eben entstanden sind. Ne? Und,
erzähl.
Man musste plötzlich aufpassen, was man macht wirklich. Also,
ich war ganz anders im Fokus. War. Es war nicht nur der Nachbar in Gummersbach,
genau,
der dich blöd angeraunzt hat. Was machst du denn eigentlich?
Ja,
so eine, es war alles Tick größer.
Ja. Ich kann mich noch gut daran erinnern tatsächlich, dass wir dann abends, es war Montagabends, wo eigentlich nicht viel los ist, aber ich glaube, jeder, der mal in Berlin auch unterwegs war, der weiß, da kann man immer was machen und dann sind wir doch noch mit vielen Jungs in Berlin losgezogen und dann war in dem Club, wo wir waren, ich weiß nicht, ich glaube, es war das Matrix oder sowas, so gut kenne ich auch nicht aus, ist tatsächlich dann unten neben unseren Bereich, den wir eben mit der Mannschaft hatten, kam dann irgendwann, ich kann mich noch ganz gut daran erinnern, Michaela Schäfer mit Freundinnen dazu, ja. Und wie es dann so war, sag ich mal, an dem Abend, alles war lustig, alles war cool. Man hat aber gar nicht großartig irgendwas gemacht, sondern man hat einfach...
Da bin ich
hab ich auch noch nie gehört, den Namen.
Naja, aber du lach auch ruhig über mich. Wer ist das?
Michaela Schäfer.
Ja, wer ist das?
Kann man ja schon so ein bisschen so als Pornosternchen, sag ich mal, in Deutschland mit betiteln. Hast du nichts mit zu tun?
Ich
auch nicht.
Ehrlich?
Nein,
ich kann...
Nein, ich sag's dir nur, aber wie gesagt...
Ich kenn sie wirklich nicht. Ich kokettiere gerade echt nicht damit.
Ja. Also, aber ich sage ja nur, zum Beispiel, aber wie gesagt, einfach nur gefeiert und am nächsten Tag steht plötzlich dick in der Bildzeitung DHB-Stars oder sonst was.
Feiern mit Pornostar,
oder wie? Genau.
Und dein Bild, oder wie?
Nein, nicht mein Bild.
Entschuldige.
Nicht mein Bild, nein. Ich habe da nichts mit zu tun. Aber auf einmal sieht man nur, was das für eine Schlagkraft
ist. Aber stell dir das mal vor.
Ja, um Gottes Willen.
Aber stell dir das mal vor.
Sonst hätte ich das nicht erzählt jetzt, wenn da mein Bild mit drauf wäre.
Dann hätte ich es auch gewusst.
Nee, aber so war das dann damals. Ne? Also es war Wahnsinn, ne?
Gute Geschichte, sehr gute Geschichte.
Ja, lustig, ja.
So, und ein halbes Jahr später, Rio, Olympia, Bronzemedaille.
Ja. Das war dann, ist komisch, wenn man das sagt, aber dann ist so der eigentliche Traum für mich in Erfüllung gegangen.
Okay.
Weil ich für mich so...
So komisch finde ich das gar nicht. Olympia.
Ja, genau. Weil ich immer als Kind gesagt habe, das wäre für mich so das Größte, was man erreichen kann. Ne? Einmal bei Olympischen Spielen eben mitspielen. Und deswegen so von der Wertigkeit her hatte das für mich dann doch noch, war noch ein Ticken drüber, sag ich mal. Und klar, dann noch eine Medaille eben dazu zu holen, das war halt, einzigartig, sag ich mal. Aber einfach dieses Erlebnis mitzunehmen, Olympische Spiele, das mal ganz hautnah mitzuerleben, in diesem olympischen Dorf zu leben. Dass man die besten Sportler aus aller Welt plötzlich in diesem olympischen Dorf alle vor sich stehen hat, das ist unglaublich.
Da glänzen die Augen bei euch allen, die diese Geschichten erzählen hier.
Auf jeden Fall.
Du warst ja nochmal mit dabei, gell? In Tokio, ohne Publikum.
Genau, deswegen...
Krasses Kontrastprogramm.
Ja, auf jeden Fall. Deswegen, wenn ich so über Olympia denke, dann denke ich tatsächlich halt primär über Rio 2016 nach, Tokio dann schon noch das Kontrastprogramm eben davon war. Ja.
So, und jetzt machen wir den Bogen, weil du ja von unvollendet gesprochen hast, als ich dich gefragt habe, wie du auf deine Nationalmannschaftskarriere guckst, die vermutlich beendet ist. Oder hast du noch irgendwelche Hoffnungen da in die Richtung?
Also wenn man ganz ehrlich ist, du spielst Nationalmannschaft, wenn du dementsprechend Leistung abrufst. Ne? Ist ja eine Leistungsgesellschaft, ist ja ganz normal. Und wenn du dementsprechend Leistung zeigst, dann spielst du auch Nationalmannschaft. Deswegen ist da jeder Spieler in der Bundesliga hat die Chance dazu, kann das erreichen.
Aber das ist nichts mehr, worüber du dir groß Gedanken machst?
Das ist jetzt nicht, ich stehe jetzt nicht jeden Tag auf und sage, ne, das ist jetzt mein Ziel, darauf trainiere ich ja. hin und das muss sein. Ja. Für mich ist gerade, wenn es um Handball geht, geht es einfach nur um den Klassenhalt und hier um Bietigheim.
Ja,
und
nicht das, irgendwie du hast gerade andere Prioritäten.
Genau.
Nee, aber es ist aber auch nicht offiziell beendet, deine Nationalmannschaftskarriere.
Das nicht, genau. Das auf keinen Fall.
Okay. Nee, aber ich wollte eigentlich erst noch woanders hin. Du kommst als junger Kerl zur Nationalmannschaft. Ja. Du bist 21, 2014. 2 Jahre später, unfassbar. Ja, wirst Europameister, Bronze bei Olympia. Hast ja schon gesagt, das von deiner Haltung her, das ist ja so.
Das Nein, aber kann man aufhören danach.
So schnell solche Erfolge.
Ja.
Und dann sind halt auch blöde Sachen passiert. Ja? Also ich, Kreuzbandriss, Ende 2018, auch bei der Nationalmannschaft. Ich glaube, war deine erste ganz schwere Verletzung. Ja. So kostet dich die Heim-WM 2019. Ja. Du hast schon angerissen gehabt, 2022, wo du ja auch eigentlich in einer guten Verfassung warst, schwere Knöchelverletzung, haut dich wieder komplett raus, seither nicht mehr bei der Nationalmannschaft gewesen. Ist es das, was du meintest mit unvollendet?
Genau, sag ich mal, ja. Klar, also man ist stolz auf jedes einzelne Länderspiel, was man absolvieren konnte. Und
92 war es
genau.
in deinem Fall.
Und jetzt, wo wir bei der Zahl sind, logisch, also das ist auch nicht was, wo ich jeden Tag drauf gucke, aber wenn man jetzt einfach nur auf diese Zahl guckt, man hätte ja schon gerne irgendwie dann 100 gehabt, so nach dem Motto, sag ich mal, ne? wenn ich das so sagen darf.
Ja klar, so wie also, du angefangen hast,
genau,
ja,
das
es
meine
hätten
ich
auch
ja.
deutlich, deutlich mehr werden können.
Das meine ich ja damit halt. Ne? Und klar, so eine Verletzung werfen einen zurück, aber ich bin auch nicht der Erste, der eine Verletzung hatte, das haben auch andere Spieler geschafft, aus Verletzungen wieder zurückzukommen. Sag mal, wenn wir anfangen mit 2019 oder 2018, Ende 2018, das ist so mit die einschneidendste Verletzung gewesen oder das einschneidendste Ereignis, was mir da eben passiert ist, weil...
Der Kreuzbandriss, ja.
Genau, ich glaube, ich war vorher in einer ganz guten Verfassung, es lief alles, du wusstest, wo du dran warst, ich wusste bei der Nationalmannschaft, wie mein Standing ist im Verein.
Du warst mittlerweile in Melsung.
Genau.
Klare Nummer 1 auf deiner Position.
Genau. Und es lief eigentlich alles für mich ganz gut, sage ich mal. Und dann kam das eben. Und dann halt, ja, auch noch vor so einem Großereignis wie eine WM im eigenen Land. Und hab das Ganze dann aber, glaube ich, ja, ganz gut wegstecken können. Danach relativ gut wieder zurückgekommen. Und dann kam eben irgendwann 22, wo halt dann, ja, was ich vorhin schon sagte, nicht alles, sage ich mal, in der Diagnose, in der Behandlung so gelaufen ist, wie ich mir das vorgestellt habe. Gab ein paar Unstimmigkeiten dabei, wie die Geschichten aussahen, weil ich weiß, ich habe damals zum damaligen Zeitpunkt, das war November, Dezember, da sollte ich eigentlich wieder spielen, also wurde mir zumindest gesagt, weil ich nur einen Knöchelbruch anscheinend hatte im Sprunggelenk. Kleinerer Knöchelbruch, jetzt nichts, wo man sagt, okay, Sprunggelenk ist gebrochen und es dauert ja immer ewig, sondern mir wurde gesagt, naja, 6 bis 8 Wochen, dann
kannst
du wieder. Ist
doch gar nicht operiert worden, oder?
Doch.
Operiert worden,
aber nur eine Schraube wurde noch reingesetzt und sonst wurde nichts gemacht. Und da wurde mir gesagt, klar, Knochenbruch sind 6 Wochen und danach kannst du eigentlich wieder, so nach dem Motto. Und habe das auch so damals dann mit Alfred Gislason kommuniziert. Ich, alles klar, Mitte, Ende November werde ich wieder spielen. Und dann sagt er, ja, alles klar, dann macht dein Ding, Julius, passt. Und dann spielst du wieder im Dezember und dann läuft das für Januar.
Ja.
So nach
ja,
dem Motto,
ja.
Ich brauche dich dann für den Januar.
Ja.
Und dann war Mitte, Ende November und im Mitte November hat mir man dann gesagt, ich kann die Krücken weglegen und ich hätte nicht gedacht, wie soll ich jetzt innerhalb von 1 oder 2 Wochen plötzlich spielen? Also es ging gar nicht. Ich konnte Ende November nicht mal annähernd laufen, joggen, hin oder her, springen. Aber ich habe halt gesagt, okay, aber wenn du irgendwo im Januar jetzt mitspielen willst, dann musst du jetzt im Dezember spielen. Ja. Und habe dann zu allen gesagt, pass auf, passt alles, ich versuche jetzt wieder Handball zu spielen. Das läuft sich schon dann wieder so ein bisschen ein und das kriege ich übers Handballtraining weg. Ne, das ist nicht so schlimm. Aber das war
nicht
so gut und böse. Und deswegen, daraufhin kam das dann ja wirklich, dass ich fast nur noch Abwehr gespielt habe, erstmal in den Zeitraum, weil ich wirklich, also Art Körpertäuschung, Sprungwürfe, das, was eben vorher deine Stärke war, sag ich mal, dieses Physische eben.
Die Explosivität.
Genau, das war halt gar nicht mehr vorhanden. Ne, und dann kam der Januar, dann habe ich gesagt, okay, über den Januar, über die Pause.
Wir reden jetzt gerade von Januar 2023.
23, ja. Genau, wo dann eben die EM war und ich auch Mitte Dezember noch mit Alfred damals telefoniert und gesagt, ja Julius, ich glaube, das reicht nicht. Und ich hätte auch selber, glaube ich, gesagt, also wenn das gereicht hätte, dann da hätte man, hätte ich im Januar gespielt, das wäre peinlich gewesen.
Ne? Dann also war quasi diese Verletzung damals im Herbst 2022 am Sprunggelenk, die hatte ich aus der Nationalmannschaft rausgehauen quasi, ja, in der Folgewirkung. Und hat dich auch bei der MT ja weit zurückgeworfen. Ja,
definitiv, definitiv.
Weil also dann ein absolut einschneidendes Erlebnis.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und dann habe ich halt versucht, das halt ne konservativ alles hinzubekommen, sage ich mal. Ne, dann habe ich einfach weitergemacht. Mhm. Dann wurde es etwas besser natürlich über den Januar, weil da halt Spielpause war. Aber dann, sobald Bundesliga anfing, ja, war es wieder katastrophal. Und habe dann eben so die Runde zu Ende gespielt. Und dann kam der Sommer und da habe ich mich dann nochmal operieren lassen halt.
Okay, es war notwendig.
Genau. Und habe daraufhin dann eine echt gute Reha beim HSV damals gemacht. Also das HSV, damals kam ja Kontakt über Jogi Bitter zustande.
Okay.
Jetzt nicht selber HSV direkt, sondern Physiotherapeutin sozusagen, ehemalige Physiotherapeutin vom HSV, auch Jogi Bitter da immer hingegangen ist oder immer noch hingeht, glaube ich. Bei ihr lange mitgearbeitet. Dann habe ich noch bei Borussia Mönchengladbach beim Fußball 3-4 Wochen Reha gemacht. Mhm. Über die Sommerpause und ab dann ging es wieder bergauf, was den Schmerz oder was die Probleme mit dem Sprunggelenk anging.
Ne? Ist es heute eigentlich okay?
Es ist wieder okay. Also damit habe ich ja gar keine Probleme.
Aber die Verletzung war viel gravierender und schwerer als zunächst angenommen, offensichtlich.
Ja. Auf jeden Fall. Hm. Also irgendwas stimmt da nicht. Ne? Hm. Und ich hatte schon mal...
Weißt du bis heute nicht so ganz genau, was da schiefgelaufen ist?
Ich habe nochmal ein Kontroll-MRT machen lassen. Da wurden auch einige Dinge gesagt und hin und her. Das ist ja mal schwierig mit den ganzen Ärzten und Meinungen und... aber mittlerweile ist er am Stall, ich kann damit wieder gut und ich hatte schon mal, also wie gesagt, einen Kreuzbandriss im Knie und ich weiß, wie es sich auch nach einer Verletzung anfühlt und dass man trotzdem irgendwo wieder an 90-95% eben rankommen kann. Und das war es da wirklich nicht am Anfang. Und dann ist es aber so gewesen, dass ich auch, muss man auch ehrlicherweise eingestehen, in dem Zeitraum eben andere Spieler in den Fokus gespielt haben.
Das meine ich mit Einschneiden.
Ja, ist so. Und man selber ja auch das Ganze nicht wahrhaben wollte und hin und her und hat mit sich geringt und ne, dann kam das eine zum anderen und dann war es natürlich keine schöne Zeit, weil da kommen ja wirklich viele Sachen dann hinzu, Vertragssituation, Nationalmannschaft nicht mehr, mal ganz abgesehen davon Familie, Freunde, die fragen, was ist los, wie kann das sein, wie kann das passieren, jetzt mal abgesehen noch davon, wenn jetzt Media und sonst was alles dazukommen, ne? Oder bei den Spielen, man ist selber auf einmal, dass man denkt, das bin doch nicht ich, also man kann sich das selber einfach nicht erklären, wie kann das auf einmal passieren, vorher ging es immer bergauf, sag ich mal, oder was ist immer bergauf, bist, natürlich ging es auch Rückschläge.
Aber du bist zumindest nach dieser ersten schweren Verletzung, Kreuzbandriss 2018, genau, da lief bist es ja du auch wieder vollständig, fast vollständig, du hast gesagt 95%,
genau.
Aber du hast wieder auf sehr hohem Niveau gespielt.
Fall, ja.
Und da war es einfach eine andere Situation dann nach dieser Knöchelverletzung.
Genau. Und dann kam
also eine richtig schwere Zeit für dich.
Genau, also das Körperliche war das eine und dann kommt natürlich, was noch viel schlimmer ist, dann irgendwann das Mentale, die Psyche halt dazu, ne? Und das ist wirklich, ich glaube, wenn man das mal durchgemacht hat, das ist viel schlimmer als alles andere.
Was war da los bei dir?
Naja, weil, was ich ja schon gesagt habe, man kann sich selber, also man weiß schon, was das Problem ist, man will es nicht so richtig wahrhaben. Mhm. Kommen wir wieder zum ersten Punkt, so richtig irgendwie, auch aufgrund Vertragssituation, sage ich mal, bei Melsung damals, ich hatte dann noch ein Jahr Vertrag, hätte ich jetzt nicht sagen können, okay, ich lasse das jetzt richtig machen, sage ich mal. Ne?
Der dann bin ich jetzt erstmal noch da.
Genau, bin ich erstmal 6-7 Monate raus. Und dann gucken wir mal.
Ja.
Wo willst du dann einen Vertrag bekommen, so in dem Zeit? Machst du einfach nicht. Du sagst, jetzt musst du da durch, jetzt musst du abliefern, jetzt muss das einfach funktionieren. Ne? Und das war einfach nicht. Und dann stellst du alles in Frage, so nach dem Motto. Dann denkst du über alles nach. Ne? Und plötzlich kommst du wie in so einen Teufelskreis rein. Und das zieht dich halt alles mehr runter wie alles andere. Obwohl es halt nebenbei, sag ich mal, privat, alles wunderbar ist. Ne? Mhm. Alles lief, alles war schön. Meine Frau wurde schwanger, wir haben geheiratet vorher. Ne? Ich bin zum ersten Mal Vater geworden, nochmal schwanger geworden, zweites Mal. Das war alles super. Mhm. Nur sobald halt dann wirklich das Thema Handball war, war bei mir wie so, weiß ich nicht, wie so ein Begriff, den du nicht erwähnen darfst, so nach dem Motto. Ne? Auf einmal, es wird über Handball geredet. Ach nee.
Lass mich in Ruhe
ja,
damit.
Ja, ja. Weil ich halt selber wusste, es kann nicht sein. Wie kann das passieren? Wie konnte das passieren?
Wie bist du da wieder rausgekommen? Was hat dir geholfen?
Also klar, natürlich an erster Stelle die Familie halt, ne? Und was mir auf jeden Fall damals einen Push gegeben hat, aber das war halt vor der Verletzung, war das halt die Schwangerschaft, sag ich mal. Mhm. Das haben ja viele, glaube ich, ne, die zum ersten Mal Vater werden, dann beflügelt das irgendwie ein. Ne? Dann kam aber halt danach erst die Verletzung. Meine ich, ich überlege gerade. Ja. Mhm. Und dann wirklich halt, also drüber reden, aber im gewissen Maße, weil wenn man das zu sehr übertreibt, dann kommt man wieder zu sehr da rein. Und
aber drüber reden, mit wem hast du geredet? Wer waren da
deine In erster Linie Frau.
Ansprechpartner.
Also Frau, Vater, Mutter, okay. Sag ich mal die.
Also engster familiärer
Kreis. Engster Familienkreis, genau. Da ging es einfach immer primär drum. Und wie gesagt, da kommen wir auch wieder zum Anfang. Ich habe immer so trotzdem das Gefühl, so nach dem, ich kriege das schon irgendwie alles hin. Ja, ich kriege das alles hin. Und wenn es nicht so ist, dann ist es nicht so. Also, was heißt, wenn es nicht so ist, dann ist es nicht so. Natürlich ist das schade und natürlich ist es hart, weil es war vorher alles so gut und so einfach und man hat gar keinen Kopf drüber gemacht, warum ist es überhaupt so erfolgreich, warum läuft denn alles so? Ne? Man kannte das ja nicht, man kannte ja nicht die Schattenseiten. Und auf einmal sieht man, okay, das ist aber doch nicht so einfach.
Klingt für mich so, als wäre es die schwerste Zeit bislang gewesen, ja, in deinem Leben.
Ja, 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 auf jeden Fall, klar. Und was natürlich dazu kommt, ne, dann die damalige Situation halt in Melsungen im Verein. Man kannte das nur, dass man immer spielt, dass auf einen gesetzt wurde. Es haben sich andere Spieler in den Fokus gerückt. Ne, man selber, ich wusste ja auch, woran es liegt. Ne, also ja. Ich weiß, es ist ja auch völlig legitim.
Ja.
Weil ne, es haben nun mal andere Spieler das dann besser eben gemacht.
Ja.
Und ich konnte es einfach nicht besser machen in dem Zeitraum. Jetzt kann ich sagen, klar, weil ich halt körperlich gebeutelt war, aber da bin ich natürlich ja auch selber für verantwortlich. Ne, also man muss dafür auch die Verantwortung übernehmen, es ist so.
Ja, krasse Situation, ja. Du bist, das hast du ja nicht exklusiv. Ich glaube, dass ganz viele Leistungssportler, Mannschaftssportler irgendwann mal in ihrer Karriere an solchen Stellen sind.
Ja.
Hast du dich da auch mit anderen, die Ähnliches erlebt haben, ausgetauscht? Also Handballkollegen? Oder hilft es dann dir nicht
also das in dem Kontext? Also das ist ganz komische Situation. Man würde jetzt natürlich sagen, klar, hast du es mal probiert mit Mentaltrainer oder in solchen Dingen. Ne?
Ja, warum nicht?
Genau.
Psychologe oder
genau,
Coach
sowas,
oder
sowas.
Was auch immer.
Aber da bin ich irgendwie so doch dann noch zu viel alte Schule. Also ich habe es versucht, aber immer so.
Du hast es versucht.
Ja.
Aber es hat dir nichts
genau,
so
genau.
viel gegeben,
nee,
oder?
Nee. Also es gibt ja auch ganz viele verschiedene Lösungsansätze und Wege. Ich habe es ja auch nicht nur mit einem gemacht, sondern mehrere. Ne? Und keine Ahnung, da konnte ich für mich jetzt noch nicht so das Rezept rausziehen, was funktioniert so in der Hinsicht.
Okay.
Sondern ich weiß auch, wie ich das Ganze in den Griff bekomme oder bekommen habe, weil im Endeffekt ist das einfach ein riesen Rattenschwanz oder eine riesen Verkettung einfach von diesem Ereignis, dass ich halt körperlich nicht mehr in der Lage war, die Leistung abzurufen. Mhm. Und dadurch ist das Ganze eben zustande gekommen.
Ja.
Ne? Also ich wäre nicht in die Situation gekommen.
Das ist vollkommen klar. Aber jetzt ging es ja auch um die Frage, du hast es ja selber beschrieben, dass das echt schwierig war für dich, dass du in ein Loch gefallen bist. Ja? Wie man mit der Situation dann umgeht, bestmöglich.
Ja.
Das ist ja der Folgeaspekt.
Ja. Ja.
Aber das muss jeder für sich selber wissen.
Ja.
Ich gehöre da zu den Leuten, die ich glaube, dass das wahnsinnig hilfreich sein kann, wenn man das Support von außen bekommt. Was das dann ist, ist sehr individuell,
ja.
Auf was man da anspricht.
Ja.
Da gibt es nicht nur einen Weg. Aber ich glaube, dass das muss jeder für sich selber entscheiden, was einem da am meisten hilft. Und du bist deinen Weg gegangen. Und
ich sag mal so, ich glaube, das hat auch primär mit Leistungssport gar nicht so viel am Hut, weil ich glaube, das hat jeder in seinem Alltag. Also,
ja, natürlich.
Das hat ja auch viel mit Druck zu tun, aber das hat ja jeder. Also du musst ja überall musst du ja abliefern. Das hat ja nichts damit zu tun, okay, vielleicht bei mir ist so, da gucken vielleicht nochmal ein paar mehr andere Leute auf die Finger drauf und bewerten das und geben ihren Kommentar sozusagen dazu ab. Ne, aber das ist, also egal in welche Sparte wir jetzt einschlagen, das ist nun mal so. Anders kannst du nicht erfolgreich sein, wenn du, auch wenn du diesen Druck nicht hast oder auch wenn du nicht dich mit diesen Dingen auseinandersetzen musst. Es ist einfach so. Und irgendwann kommt jeder mal an diesen Punkt.
Jetzt versuche ich gerade wieder nochmal einen guten Ansatz zu der Meldung der Zeit zu finden, weil wir sind hier kreuz und quer. Aber ich finde es ja gut, ich finde es gut. Ich meine, weißt du, das entwickelt sich einfach im Gespräch. Aber ein paar Sachen zu deiner langen Melsunger Zeit müssen wir schon noch besprechen, lieber Julius. Also, erstens, 2017 bist du von Gummersbach nach Melsungen gewechselt und da warst du eine ganz heiße Aktie im deutschen Handball. Ich erinnere mich noch sehr gut. Und es hieß damals immer, der Kühn hat den besten Vertrag der Bundesliga in Melsungen unterschrieben. Jetzt endlich kann ich das mal.
Also jetzt können wir drüber reden.
Jetzt können wir ein bisschen reden.
Abstand davon und jetzt ist es so okay.
War das so?
Ob das so war, weiß ich nicht, was ich sagen
kann. Aber du weißt, dass das erzählt wurde.
Dass es erzählt wurde, das weiß ich. Ich wurde ja auch oft genug darauf angesprochen, muss ich auch sagen. Also du wirst auch viel von Teamkollegen oder auch, so haben wir auch schon mal viel drüber gesprochen. Das ist ja jetzt kein großes Geheimnis. Es ist nun mal so, dass es in Deutschland immer so verpönt ist, da offen drüber zu reden.
Ja.
Ich habe da jetzt kein großes Problem ist, aber ich möchte jetzt auch nicht unbedingt da irgendwelche Zahlen raushauen. Aber ich kann natürlich offen sagen, weil ich glaube, das wäre auch Schwachsinn, wenn ich jetzt sagen würde, nee, das war nicht so. Weil ich glaube, das weiß nun mal jeder, dass zu dem damaligen Zeitraum es vielleicht auch ein bisschen extremer war, dass da halt sehr gute Gehälter bezahlt worden sind.
Bei der MT.
Bei anderen Vereinen wurden auch gute Gehälter bezahlt. Aber es ist nun mal so, dass dann vielleicht dort, wenn man es vielleicht so, ja, ist nicht vielleicht unmoralisch, aber es wurde schon mal einen Euro mehr bezahlt eben als dann bei einem anderen Bundesligisten. Und ich würde schon sagen, wenn man es jetzt mal kategorisieren möchte, ja, in die Top 5 vielleicht kann man es dann, sage ich mal, schon zählen. Ne? Ich muss auch so ehrlich sein. Ich meine, ich kann da genauso gut sagen, es muss ja aber auch jemanden geben oder es muss ja auch Leute geben, die dir eben dieses Geld anbieten.
Julius.
Und auf der anderen Seite finde ich glaube, es gibt genügend Leute, die, wenn sie ehrlich zu sich selbst sind, würden es vielleicht genauso machen. Andere würden es vielleicht nicht so machen. Ich kann sagen, ich habe damals, nur mal um zum Vergleich, ich habe ein Angebot von einem anderen Verein bekommen, der, sage ich mal, sportlich gesehen
der den größeren Namen hatte,
interessanter gewesen wäre. Aber wenn man es jetzt einfach nur rein aus Finanzielle betrachtet, dann ist es so, man hat bei, wenn ich es mal runterbreche, dann ist es da fast das Dreifache an Gehalt gewesen, was man bekommen hat. Ja, und dann überlegt man schon, ich habe damals ja aber auch es ging ja nicht nur ums Finanzielle, ich habe ja auch die sportliche Perspektive gesehen. Ich weiß, Melsungen war damals nicht der Verein, wo du wusstest, okay, du gehst da hin, du spielst
Champions League. Aber es war ja völlig klar, damals, dass die wohin wollen, dass
genau,
die einen Plan haben.
Genau. Es war damals, wurden ja auch andere namhafte Spieler verpflichtet und wir hatten ja einen Plan, wir hatten ein Ziel, was wir nur dann eben nie erreicht haben danach in den Jahren. Also, aber wenn es um Finanzielle geht, dann bin ich da vollkommen mit d'accord. Da will ich auch überhaupt nichts anderes jetzt behaupten.
So, da war alles fein. Ich find das cool, dass du so offen darüber redest. Ja. Also das können wir mal festhalten. Ja. Top 5 war's. Vermutlich. Man weiß mal nicht, ob man immer alle Verträge so genau kennt, aber die Berater sind da ja üblicherweise ganz gut informiert. Mhm. Zweitens, wenn dich meine bescheidene Meinung interessiert, du bist Profisportler. Mhm. Warum sollst du dich dafür entschuldigen müssen, wenn du das beste, also das auch das monetär beste Angebot annimmst? Mhm. Das ist doch absolut legitim.
Mhm. Ja.
Soll jeder für sich selber beurteilen, aber das ist für mich, du bist Profi. Mhm. Ja? Du verdienst damit dein Geld. Und insofern sehe ich da ehrlich gesagt nichts Verwerfliches dran.
Mhm. Ich weiß auch.
Aber bist du offensichtlich ja häufig mit der Thematik konfrontiert worden?
Ja, gut, klar, wenn man es über den Zeitraum.
War ja auch so, ja. Also Melsungen ja grundsätzlich, ja.
Ich wollte sagen,
das war der Tenor. Also
das stand ja überall.
Die zahlen überzogene Gehälter und werden am Ende nur Neunter.
Ja,
guck
genau.
Mal, siebter, fünfter, ich habe es mir extra nochmal rausgeschrieben: sieben Jahre. Siebter, fünfter, siebter, achter, neunter, neunter.
Es wäre ja völlig legitim. Ich würde ja als neutraler Zuschauer das genauso betrachten, ne, würde ich auch sagen. Ja, also was ist denn das so nach dem Motto? Ne, das ist ja auch so. Also wenn man es jetzt rein an den Zahlen misst, ist es ja auch so. Das steht einfach nicht im Einklang. Ne? Also
es wurde mehr investiert, genau, als ergebnistechnisch rausgekommen,
genau,
ist.
So, genau.
Das war, und das, ich meine, wie oft ist das auch, sagen wir mal, in meinem Bereich diskutiert worden von, ja, Medienseite. Jetzt auch da, das würde ich dich gerne fragen an dieser Stelle. Wenn es einer beurteilen kann, dann du, weil du 7 Jahre einfach ganz tief drin warst in diesem Verein. Warum ist nicht adäquat zu den Investitionen das Ergebnis gekommen in Melsung?
Mhm. Ja, das ist eine gute Frage.
Und das frage ich völlig wertfrei. Mhm. Das interessiert mich einfach.
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, dafür, also die Qualität hat uns definitiv nicht gefehlt. Aber es hat uns vielleicht jemand gefehlt. Aber ja, vielleicht eine Person, die das Ganze in Einklang bringt. Oder vielleicht, dass wir uns alle gar nicht so dem bewusst waren, was da passiert, was da geschieht. Und vielleicht gar nicht so sehr uns der verantwortungsbewusst waren.
Mhm.
Mhm. Also wenn man ehrlich ist. Ne, also, gut, es war so, ja, das ist ganz eklig und schwer zu sagen. Also es ist nicht so nach dem Motto, naja gut, was ja auch immer viel betitelt worden ist, weil am Ende
von Wohlfühl-Oase.
So nach, genau, oder so nach dem Motto, naja, ob wir jetzt gewinnen, ob wir gewinnen, verlieren, Sinn. Am Ende des Monats kriegst du ja jeder ein Gehalt und macht ja nichts aus. Also es macht ja schon was mit dir. Ne? Also du machst das Ganze, oder bei mir war es zumindest immer so, ich habe das Ganze ja nicht gestartet, oder du bist ja nicht Handballer geworden aus dem finanziellen Aspekt, sondern weil du was erreichen wolltest. Ja. Ne, darum ging es dir ja. Und dir geht es ja auch nicht in einem Spiel, sag ich mal, darum, wenn das Spiel spitz auf Knopfdruck steht, naja, ob jetzt der nächste Angriff sitzt oder nicht und wir das Spiel gewinnen oder verlieren, das macht ja keinen Unterschied, weil ich bekomme ja gutes Geld und ist ja,
so
Leben ist schön.
Nicht.
So,
und so, also habt ihr auch nicht
zeigt mir jemand, der so denkt, also das
gedacht.
Nee, so.
Ihr wolltet die Spiele gewinnen.
Genau, aber es hat einfach nicht funktioniert, weil wir einfach nicht, wir haben es nicht zusammenbekommen, wir haben es einfach nicht geschafft. Also vielleicht
geht's dann, also was ich raushöre, ist, da geht es schon auch um Mentalität, um sowas wie eine Club-Mentalität. Also wenn wir zum Beispiel über die Kieler sprechen, ich meine, was hat sich da über die Jahrzehnte hinweg für eine Mentalität total ausgerichtet auf Erfolg, ja? Komplettes Invest in den Erfolg. Das muss, glaube ich, von Clubseite vorgelebt werden, und du brauchst natürlich die entsprechenden Spieler. Ist das
genau. Das war das vielleicht Potpourri. Nicht mal ganz genau, das war vielleicht nicht immer ganz so homogen, sage ich mal. Ne? Das hat nicht immer alles komplett zusammengepasst. Ne?
Also sowohl von der Zusammensetzung der Kader als auch von der Vereinsführung dann, also von beiden Seiten quasi.
Alles, aber ich will mich da auch gar nicht mehr rausnehmen.
Ja,
also
ja,
wie ja selber genauso als Spieler. Ne, also wenn ich jetzt mal einfach nur für mich gucke, ich habe ja auch nicht jedes Spiel einfach performt, ne, so wie es da nötig gewesen wäre. Ne, sondern du hattest auch nicht so diesen Killerinstinkt oder sag ich mal ja, wie sagst du, Siegermentalität immer, sag ich mal, wie du es dann eben bei den anderen Vereinen, bei den Top-Vereinen eingeimpft bekommst, dass du jetzt sagst, okay, komm, wir fahren jetzt nach Kiel und wir nehmen da 2 Punkte mit, das für was anderes fahren wir da gar nicht hin, das ist normal. Ne, das hat uns vielleicht auch ein Stück weit gefehlt. Einfach an allen Ecken und Enden hat irgendwo ein bisschen was einfach nicht gepasst.
Mhm.
Und dann haben wir halt ganz oft diese Spiele auch teilweise, wo wir gegen vermeintlich deutlich schwächere Gegner dann auch immer wieder den Kürzeren gezogen haben. Ne? Und dann war es immer wieder so, nur eine Frage der Zeit, bis es wieder passiert oder bis es wieder eine Krisensitzung bei uns gibt. Ne? Weil davon habe ich auch
eine Menge genügend
gemacht, sage ich mal. Ne?
Und da kam da kam dann Barbara und hat Druck abgelassen.
Genau, ja. Ja, aber ist ja auch vollkommen verständlich. Also
Barbara Braun.
Ja, also was die Frau ja auch, glaube ich, da durchgehen muss, durchmachen musste, sage ich mal, ist, glaube ich, auch nicht einfach für sie, weil sie stellt da alles zur Verfügung, hält den Verein am Leben, weil ohne sie wird es das auch nicht geben, das ganze Projekt, betitel ich es jetzt mal. Ne? Für sie ist es natürlich auch alles andere als angenehm, wenn da, ich will nicht wissen, sie hat uns das mal gezeigt, was sie da teilweise für E-Mails bekommt, ne, von Geschäftspartnern oder Kollegen, wie wir das Ganze dann eben nach außen hin präsentieren.
Mhm.
Ne? Also der Pflicht ist man sich schon bewusst gewesen, aber nochmal schwer zu sagen, wirklich da jetzt eine Sache für rauszupicken. Es war wirklich ganz viele Sachen, die eben dazu beigetragen haben.
Ein paar Prozent ja. an ganz vielen Stellen, die
eben Summe genau. Aber in erster Linie natürlich, wir Spieler sind dafür verantwortlich gewesen. Mhm. Ja. Mhm.
Und wenn du einen Strich drunter machst unter diese 7 Jahre bei der MT, was steht da dann?
Ja, was steht da?
Also dein persönlicher Strich, meine ich
jetzt. Ja, boah, was steht da? Das ist jetzt schwer da irgendwie ein Wort für zu finden, finde ich, weil du wolltest ja was erreichen, wir wollten halt einen sportlichen Erfolg haben, und wenn wir jetzt einfach nur rein diese Zahlen sehen, was den Tabellenplatz angeht, dann hat das, glaube ich, nicht viel mit sportlichem Erfolg zu tun. Wenn ich jetzt über die Erfolge spreche, dann kann ich sagen, naja gut, wir waren zweimal im DHB-Pokalfinale, haben es verloren. Ne, also sind da vielleicht ganz nah dran gewesen. Es würde vielleicht ganz anders aussehen, wenn wir davon eins gewonnen hätten. Da würde ich hier jetzt sitzen und sagen, ja,
wir haben den Titel gewonnen.
Wo ist denn das Problem? Mhm. So nach dem Motto. Ne? Oder in Europa League damals, die wurde abgebrochen aufgrund von Corona, standen wir drin. Mhm. Wenn man das jetzt ins Verhältnis setzt, zu dem, jetzt kommen wir wieder zum Anfang, zu dem Aufwand, der betrieben worden ist, wenn man jetzt rein das Finanzielle betrachtet, ja, dann steht das eigentlich nicht im Verhältnis, auf keinen Fall.
Das ist die sportliche Ebene.
Genau.
Auf der persönlichen war es eine gute Zeit?
Ja, definitiv. Also auch viele gute Leute kennengelernt, auch abseits des Handballs. Ne? Das ja? definitiv. Viele Freunde auch gefunden. Und sage ich mal so, von der Persönlichkeit her auch auf jeden Fall gereift in dieser Zeit. Mhm. Ne? Hat damit auch zu tun, dass ich eben dann auch diese letzten, ja sag ich mal, ab Sommer 22 dann die Schattenseiten kennengelernt habe. Ne? Und ich sage immer ganz ehrlich, wer weiß, wofür das gut ist, für das, was alles noch kommt in der Zukunft meines Lebens. Weil ich glaube, es kann schon von Vorteil auch sein, sag ich mal, dass man so eine Negativphase mal durchgemacht hat, und so kann man vielleicht all das, was noch kommen wird, besser einordnen. Ich muss aber auch ehrlicherweise sagen, das Ganze, so wie ich das beschreibe, lässt sich aber auch leichter sagen, wenn man schon mal, sag ich mal, den ein oder anderen Euro verdient hat, ne? Ja. Ich glaube, das wäre nicht so einfach zu sagen oder nicht so einfach, diese Herangehensweise zu haben, wenn du, gucken musst, dass du jeden Monat dein Gehalt reinbekommst, weil sonst, wenn das nicht so ist, dann steht, so mal ganz blöd gesagt, deine Existenz auf dem Spiel. Ja, ne? Ja. Also das ist ein Riesenvorteil, den du auf jeden Fall zu schätzen weißt. Mhm. Und deswegen, wer weiß, wofür das vielleicht dann doch in der Zukunft gut sein kann.
Du hast auf jeden Fall eine Menge gelernt, in guten wie in schlechten Zeiten bei der MT, und hast lustige Leute kennengelernt, wie zum Beispiel diesen.
Ach Julius, ja, das ist der beste Freund, der keiner ist. nein, ich werde nicht müde, auch wenn er noch 12 Jahre in der Welt umhertingelt, ihn immer mal wieder anzurufen, und dann kommt meist nichts zurück. Deswegen kann ich gar keine Geschichte beisteuern. Da spricht natürlich so ein bisschen die Traurigkeit mit, dass er sehr, sehr schwer beschäftigter Mann ist. Aber ganz, ganz lieben Gruß, und es gibt so viele Geschichten über den Herrn Kühn. Da jetzt eine rauszupicken, fällt mir sehr, sehr schwer, aber vielleicht mag er mal eine lustige Anekdote aus unserer Zeit in Kassel und den mit einhergehenden Reisen erzählen. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Das war natürlich der großartige Timo Kastening. Mhm. Und der kommt hier direkt mal mit einer sehr offensiven Beschwerde um die Ecke. Ja. Was hat er gesagt? Der Freund, der keiner ist?
Ja, hat er gesagt, ja. Ja, ist okay.
Meldest du dich nicht zurück, oder wie ist das?
Ich melde mich bei ihm zurück, doch, aber...
Ja, offensichtlich ja nicht.
Ja, sagt er zu leicht daher, weil Timo mich dann vielleicht dreimal anruft und ich nur zweimal zurückrufe und nicht dreimal zurückrufe. Ja, deswegen sagt er das.
Da gibt es aber offenbar unterschiedliche Wahrnehmungen.
Ja,
also er stellt es ja so dar, als würdest du dich nie melden.
Ja, ich wollte gerade sagen, das kann ich so nicht stehen lassen. Also das stimmt definitiv nicht. Und es kommt immer auf den Zeitpunkt an, wann Timo sich meldet, ne? Ist immer ein bisschen schwierig.
Eher am späten Abend, und da bist du schon im Bett.
Zum Beispiel, ja. Oder, wir reden ja auch gerne unabhängig vom Sportlichen, aber trotzdem spielt das ja auch mal mit rein. Und wenn man dann jetzt, weiß ich nicht, gestern noch irgendwo mit 10 Toren, sag ich mal, verloren hat, die MT wieder glorreich gewonnen hat, ne, dann kommt der Anruf. das, ich weiß, dass Timo mir das niemals böse nehmen würde. Dem geht's gar nicht darum, aber klar, ist immer, das ist immer auch immer so Zeitumfrage, also, aber ich weiß, dass ich Timo, ich könnte jeden Tag anrufen und mit dem über alles, über Gott und die Welt reden, weil das ist ein feiner Typ.
So, also ich halte fest, dein Konter ist auf seine Beschwerde. Timo hat Timing-Probleme. Ja? Ja.
Vielleicht ist Timo nicht ganz so organisiert. Sagen wir mal so.
Ah, okay. Braucht ihr Vermittlung oder kriegt ihr das unter vier Augen?
Ich glaube, das kriegen wir im Vier-Augen-Gespräch.
So, ich helfe gerne mit, weil diese Freundschaft muss erhalten.
Ich wollte gerade sagen, die bleibt auch erhalten. Die ist nach wie vor am Leben.
100%. Okay, ich hoffe, du hörst uns, Timo. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Botschaft von Julius. Und das wollen wir nicht hinten runterfallen lassen. Er hat gesagt, es gab lustige Sachen auf den Reisen. Was fällt dir da sofort ein?
Ja, ich glaube, wenn er jetzt von Reisen spricht, da meint er nicht unbedingt die Auswärtsfahrten, sondern ich glaube, der meint da andere Reisen. Da kann sich, glaube ich, jeder schon wieder drunter vorstellen.
Habt ihr zusammen ein paar Reisen unternommen?
Ja, das schon. Also es gibt da ja so eine ganz bekannte Insel.
Ach so, okay, darauf läuft das hinaus. Du meinst jetzt die mannschaftlichen Reisen?
Zum Beispiel, ja, ich glaube, darauf will er hinaus. Da kann man auch, ja, gerade mit Timo sehr viel Spaß haben. Aber was er da jetzt konkret von mir hören will, weiß ich nicht. Mhm. Also ich glaube, da wäre er auch nicht stolz drauf, wenn ich hier was erzählen würde. Würde er nicht cool finden.
Es liegt in eurer Verantwortung.
Ja, ich glaube,
was ihr hier preisgibt. Ja, ich höre einfach zu und die Leute auch.
Ja.
Lass mal so stehen.
Dann halt oder ich besser im Mund. Ne?
Zum Abschluss, Melsung. Das hast du ja schon angerissen, aus dieser Verletzungssituation heraus, die dich wirklich komplett rausgekegelt hat, Ende 2022, dann ist die Saison vorbei, du bist nicht auf die Beine gekommen mehr in dieser Saison. Letztes Vertragsjahr 23/24. Wann war für dich klar, dass es in Melsungen nicht weitergeht?
Das war damals, habe ich mit Michael Allendorf, ich glaube Ende November war das, Ende November 23 habe ich da mit ihm gesprochen. Und da war es dann eigentlich auch klar. Also da wurde das so kommuniziert, dass es noch andere Personalien, also Aaron Menzing gibt, die interessant ist. Und da war dann klar, okay, das nimmt hier sein Ende.
Ist das okay gelaufen aus deiner Sicht, die Art und Weise?
Wie mir das kommuniziert worden ist?
Ja, wie du mit Melsung das geregelt hast, von Melsunger Seite.
Ja, ich sag mal so, das ist ja Teil des Geschäfts. Es ist ja ganz klar.
Es ist fair abgelaufen.
Genau, es ist jetzt nicht so, dass ich da bis März rumsaß und mit mir niemand geredet hat. Ich meine, ich habe selber auch ein bisschen forciert, weil ich natürlich selber auch wissen wollte, wo ich dran war und dran bin. Ja. Hab's aber vorher natürlich, man spürt sowas, du weißt ja sowas, ob jetzt im Spiel auf dich gesetzt wird, ob im Training auf dich gebaut wird, ne? Ob du dahingehend, sag ich mal, nicht die gleichen Chancen wie jemand anderes bekommst oder ob du halt einfach gefragt bist, ne? Oder eben nicht. Deswegen wusstest du, was dich erwartet einfach. Und ich wusste um die damalige Situation und deswegen war es fast auch klar, dass es eben so kommen wird.
Und dann ist es ein Aufsteiger geworden als nächste Station. Das ist, hat sich, glaube ich, dann erst Richtung Sommer entschieden, in meiner Erinnerung. Du hast lange nicht so genau gewusst. Das muss ja vor allem für deine Frau äußerst schwierig gewesen sein.
Ja, weil in der Zeit sind tatsächlich viele Gespräche geführt worden mit wirklich vielen Vereinen, muss ich auch sagen.
Okay.
Aber es war irgendwie immer etwas, was nicht gepasst hat. Jetzt geht es auch nicht einfach nur rein immer ums Finanzielle, würde man ja denken.
Ja.
Weil das war, muss ich ja auch sagen, gar nicht so der große Anker dabei. Ne? Ich habe ja vorhin schon gesagt, es lässt sich leichter oder distanzierter auf die ganze Geschichte blicken. Ne? Wo jetzt kein Geheimnis draus gemacht worden ist, wenn man über 7 Jahre jetzt da bei der MT auch gutes Geld verdient hat, dann ist dir, sag ich mal, das hört sich auch wieder blöd an, aber jetzt...
Aber da kommt es jetzt nicht auf
den letzten Euro an. Sondern mir geht es dann einfach, du möchtest wieder an deinem Alltag sozusagen Spaß haben. Ne? Du willst Handball spielen, du willst mit dieser ganzen, sag ich mal, jetzt, was mentale Psyche angeht, diese Negativität, nichts mit zu tun haben.
Ja.
Du willst wieder diesen Neuanfang schaffen.
Und was hat dir da getaugt an Bietigheim? Da hat es ja offensichtlich gepasst. Ja.
Da hat es von Anfang an gepasst, weil als dann es eben soweit war... Und ich das erste Mal, sage ich mal, hier mit Basti Sparlinger gesprochen habe oder auch sogar das erste Telefonat mit Ika, da wusste ich sofort, okay, ne, der, also was heißt der Fokus, aber es ist irgendwie so, wie als ob man wie in so eine Familie man reinkommt, wo man einfach irgendwie, jetzt ist so schnulzig an, als ob man dazugehört, weißt du, aber es hat einfach von dem ersten Moment an einfach gepasst und wir haben gesagt, okay, meine Frau, die wusste jetzt nicht, wo, weil Bietigheim ist jetzt nicht jedermann ein Wort, sag ich mal, und ist jetzt keine Metropole, aber für mich mit der Family dahinter ist es dann optimal so gewesen, dass wir gesagt haben, okay, wir machen das. Klar, von der sportlichen Sichtweise her, Aufsteiger, ja. Du weißt, du wirst dazu kämpfen haben in der Bundesliga, ja. Aber habe ich auch schon einmal gesagt, es erinnert mich so ein bisschen an die Anfänge dann meiner Karriere, TuS Essen, Gummersbach, wo wir auch gegen Abstieg gespielt haben, auch so eine ähnliche
Truppe. Du machst das nicht zum ersten Mal,
oder? Ich wollte gerade sagen.
Du erlebst das nicht zum ersten Mal, ja.
Auch so eine ähnliche Truppe, sage ich mal, in der Hinsicht und nur ich selber eben in einer anderen Rolle, nicht mehr ja, der junge Hase, der junge Hase, sag ich schon, sondern nicht mehr ne, der junge Spieler, sondern er dann als Erfahrener vorangehen musste.
Und du hast uns ja, das haben wir ja schon ganz am Anfang besprochen, ihr fühlt euch wahnsinnig wohl hier im wunderschönen Hohenhaslach, familiär. Du fühlst dich wahnsinnig wohl im Club. Wenn ihr drin bleibt, wirst du in der kommenden Saison auf jeden Fall noch hier spielen. Alles andere ist offen. Und wir haben ja schon geklärt, dass ihr ja auf jeden Fall drin bleibt.
Ja.
Das hat Iker bestätigt, das hast du bestätigt. Das kann man ja quasi einen Strich drunter machen.
Ja. Da haben wir schon mal vorgesorgt, das passt schon mal alles. Das muss so eine sportliche Leistung
sein. Und du hast ja auch hier in Bietigheim lustige Leute kennengelernt.
Hi Markus, moin Julius, Till hier. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß bei der Aufnahme vom Hand aufs Harz Podcast. Und dass Julius ein paar Einblicke gibt in sein Sportlerleben und vielleicht auch ein paar Einblicke in sein Privatleben. Ja, damit euch nicht langweilig wird, habe ich vielleicht eine kleine Geschichte, die Julius mal erzählen könnte, was vielleicht auch den einen oder anderen Zuhörer interessieren würde. Und zwar hatten wir im Januar eine Teambuilding-Maßnahme in Montafon. Und da ist die Schnitzelstraße entstanden. Mit Gründungsmitglied war der Julius gewesen. Vielleicht könnte er mal erzählen, was es damit auf sich hat und welche Personen wir aus der Handball-Bundesliga dort auch getroffen haben. Ist, glaube ich, auch ganz lustig und ein witziger Zufall gewesen. Ja, ich glaube, das wird ganz lustig. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß und wir sehen uns bald wieder. Macht's gut.
Till Herrmann.
Richtig, ja.
Mitspieler hier in Bietigheim. Also Schnitzelstraße, klingt hochinteressant.
Ja, klär uns auf. Ob es so hochinteressant ist, weiß ich nicht. da ging es darum, wir haben dort im Trainingslager uns, sag ich mal, ja, in zwei Häuser aufgeteilt mit der Mannschaft. Also zwei Art Ferienhäuser, sag ich mal. Ne? Und dann ging es darum, dass am letzten Abend eben ein Abendessen zubereitet werden musste für die Offiziellen. Und ja, eigentlich würde ich behaupten, ich kann sehr gut kochen, aber keine Oha. Ahnung, ja, doch tatsächlich, aber wie es dann so ist, wenn man mit der Mannschaft unterwegs ist, dann passt man sich doch den anderen oder passt sich Till Herrmann zum Beispiel an und sagt so nach dem Motto, ja, nee, das muss jetzt nicht sein und Till und ich, wir hatten dann nicht die ganz große Motivation, jetzt da viel zuzubereiten, wobei da auch sich andere Spieler schon in den Vordergrund gedrängt haben, die gesagt haben, was sie machen wollen, was sie fürs Abendessen eben organisieren wollen. Da haben wir gesagt, alles klar, passt, macht. Und dann haben wir uns dazu bereit erklärt, eben ja, ganz arbeitsintensiv die Schnitzel zu panieren. Meine Aufgabe war es eben, die Schnitzel aus der Verpackung rauszuholen und möglichst schnell an Till weiterzugeben, damit er sie in Ei eintunken kann. Ja.
So, das war
also der große Arbeitsaufwand.
Die Schnitzelstraße ist sozusagen der Arbeitsprozess bis zum fertigen Schnitzel.
Richtig, richtig.
Und da hattest du die ehrenvolle Aufgabe,
ja, des Schnitzel schnell, in damit Packers. Sie auch schön frisch bleiben. Ne, weil sonst.
Und die hast du glänzend gelöst,
hoffentlich. Wunderbar, genau. Und Freddy Jens hat sie dann einpaniert.
Stark.
Das ist die
Schnitzelstraße. Also, da wäre ich jetzt tatsächlich, als ich das erste Mal gehört habe mit der Schnitzelstraße, da habe ich da kamen viele Assoziationen, aber darauf wäre ich nicht gekommen.
Ja.
Sehr interessant.
Also, ja.
Und wen habt ihr da getroffen aus der HBL am Montafon?
Tatsächlich keinen Spieler, sondern den Hallensprecher vom VfL Gummersbach, den ich aus meiner aktiven Zeit noch kenne.
Ah, okay.
Genau, der plötzlich oben auf der Alm mit seiner Männertruppe stand und ja, mit dem wir uns da ein bisschen unterhalten hatten. Und der alle Spieler natürlich von uns kannte und die Spieler bei uns ein bisschen verdutzt erst waren, wer sie denn da anspricht, und dann wurde ihnen klar, alles klar. Heimsprecher VfL Gummersbach.
Was am Montafon so alles möglich ist. Ja, Julius, warte. Ich habe noch eine letzte Frage im zweiten Teil. Der dritte Teil ist ja nur die 7 schnellen Fragen. Easy. Da geht es ganz zügig. Ja. Aber das möchte ich nicht vergessen. Ja. Du bist ja schon ein echter Rückraumshooter von deiner grundsätzlichen handballerischen Ausrichtung und Prägung. Bist du ein aussterbendes handballerisches Fossil mit dieser Art des Spiels? Da interessiert mich dein Blick wirklich drauf. Ich meine, du weißt ja, worauf ich hinaus will, auf die Entwicklung einfach mehr und mehr, dass mehr und mehr auf Durchbruch gesetzt wird aus dem Rückraum.
Ist logisch. Ob das so ist, ich glaube, da gibt es kein Ja oder Nein für. Natürlich, logischerweise geht der Hang dazu, der Trend zum, sag ich mal in Anführungsstrichen, kompletteren Spieler. Ne? Jetzt nicht unbedingt der 2-Meter-Mann, sondern eher dann doch der 1,90-Mann, der einen Schlagwurf kann, der mit dem Kreislauf spielen kann, 1 gegen 1 stark ist, sozusagen alles kann. Aber ich glaube, das wird es immer geben. Also man den Handball neu erfinden, da glaube ich nicht dran. Klar hat sich die Spielweise etwas geändert, aber du wirst das immer brauchen, diese Gefahr aus dem Rückraum.
Okay.
Klar gibt es Spieler, die diese Gefahr aus dem Rückraum auch erzeugen können, die jetzt nicht nur Shooter sind in der Hinsicht. Aber auf der anderen Seite könnte ich jetzt das Gegenbeispiel bringen. Was ist denn jemand wie deines Christopanz? Ja, der ja auch einer der, würde ich mit sagen, einer der stärksten Spieler der Handball-Bundesliga ist, wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen oder eben einfache Tore zu sorgen. Ja, und dann müssen wir ja sagen, so, ja, man ist ja noch eher davon betroffen, weil er auch als Rückraumshooter gilt. Aber ich finde, wenn man immer Rückraumschulter sagt, dann heißt, man kann nur werfen, man kann nur werfen.
Nee, so ist es überhaupt nicht gemeint. Mir geht es auch nicht um die um diese Deklaration, dass man vor allem Shooter ist, sondern um die Spielweise. Wird es auch in Zukunft einen Platz im modernen Spitzenhandball für den Distanzwurf geben?
Ja, wird es geben, 100%. Ja. Weil anders ist es meiner Meinung nach gar nicht möglich. Weil,
Du brauchst die Variante.
Und das muss der Spieler können, weil sonst könntest du ja auf der anderen Seite sagen, alles klar, dann packen wir die Abwehr voll, nur mit großen Leuten und alle stehen auf 6 Meter und warten einfach und machen gar nichts. Und sind physisch einfach stärker. Ich wüsste nicht, wie dann, sag ich mal, der 1,80-Spieler draufkommen soll, der jetzt dann keinen Schlagwurf kann oder keinen Sprungwurf aus dem Rückraum und zum Torerfolg kommen kann, ne? Wenn man das Ganze mal umdreht. Und das Ganze wandelt sich ja auch immer, muss man ehrlicherweise sagen.
Ja, vielleicht sind es auch Phasen, ja, und das entwickelt sich irgendwann mal wieder in die andere.
Aber klar, Richtung. Wenn man jetzt auf die aktive Zeit, aufs Aktuelle, wer sind da die spielbestimmten Spieler? Das ist natürlich Matthias Gitzel.
Ja, Gisli Christiansson.
Auf der anderen Seite sage ich aber, klar. Okay, aber was ist mit dem Dika Mem zum Beispiel? Klar, der ist auch 1:1 sehr stark.
Ja.
Aber der wirft, also ich weiß nicht, wie oft der von 10 Meter wirft pro Spiel.
Und was ist denn mit einem Julius Kühn zum Beispiel, ja, der ja auch immer noch da ist.
Das hast jetzt du gesagt. Ja.
Julius, jetzt schon vielen Dank für deine super offene Art, die ich wirklich sehr genieße. Ja. Ganz kurze Pause und dann die 7 schnellen Fragen. So, wir drücken jetzt so richtig aufs Gaspedal, mein lieber Freund. Die 7 schnellen Fragen mit Julius Kühn. Wir verlieren keine Zeit mehr. Warum die Rückennummer 5?
Das ist lange. Also keine lange Geschichte. Das hat mein Vater mir so eingebracht, sag ich mal, weil er damals, jetzt geht's zum Fußball, großer Fußballfan, Rainer Bonhoff, Borussia Mönchengladbach, Rückennummer 5. Daher stammt die Rückennummer 5. Also,
ich habe auch mit der 5 gespielt.
Siehst du?
Geile Nummer.
Da weiß ich, wo es herkommt.
So, wunderbar. Wer ist dein Lieblingsrückraum-Halblinker aller Zeiten?
Aller Zeiten.
Nicht der Beste, der hat dir am besten gefallen.
Früher war es immer verpönt in Deutschland eigentlich CIA Rutenka.
Okay.
Ja, schon lange her.
Schöne Kante, Sache, ja.
Ja. War früher immer so, wo ich es gefeiert, weil ich es immer cool fand. Keine Ahnung, war Final Four in Köln.
Ja, jetzt wo du sagst, da erkenne ich schon Parallelen in der Spielweise. Ja,
war Final Four, Champions League in Köln und alle Spieler wurden gefeiert vom FC Barcelona, aber Rutenka ist eingelaufen, die ganze Halle hat gepfiffen. Keine Ahnung, fand ich irgendwie cool.
Sehr spezieller Typ, hat für spanische Nationalmannschaft, weißrussische
Ja, ob das jetzt so cool ist, lassen wir mal dahin.
Slowenische, ne? Ja, speziell.
Ja, speziell, ja, speziell, also, das trifft es auf jeden Fall.
Sehr, sehr speziell.
Ja, ja, genau.
Spezieller,
ja,
Typ, ja. Spezielle, ja, Geschichte. Ja, ja, ja. So, ich habe gehört, du bist NFL-Fan, Seattle Seahawks.
Ja, Baltimore Ravens.
Baltimore, dann haben wir das hier falsch recherchiert. Passt, ja. Aber NFL passt. Was wären deine Positionen, wenn du spielen würdest?
Boah, wahrscheinlich Tight End.
Ne, also was macht der Tight End? Ich kenne mich nicht
gut genug aus. Tight End ist auch eine Art Passempfänger, aber auch, er kann auch blocken, sage ich mal. Andere er muss gleich mal um die 2 Meter groß, ist immer gut und physisch, ja, relativ stark sein. Also ich glaube, da würde man mich wahrscheinlich hinpacken.
Tight End. Ja. Werde ich jetzt mal recherchieren, was, ja, was ja, das genaue Anforderungsprofil ist. Rheinische oder schwäbische Küche? Jetzt sag bloß nichts Falsches. Du hast hier mit einem Schwaben zu tun.
Ja. Dann weißt du ja, was die Antwort ist.
Nein, jetzt erst
dann muss ja schon rheinische Küche sagen.
Ach, hör doch. Das kann doch kein Mensch ernst nehmen. Jetzt mal ganz im Ernst.
Also einfach. Ganz einfach.
Hallo, das ist doch viel abwechslungsreicher hier im Schwabenland. Das kann ich jetzt nicht mehr ernst nehmen.
Also auch Schwäbisch könnte ich wirklich lecker, auch gut. Aber dann doch lieber zu Hause bei der Mutter, ne?
Also gut, das kann ich noch schlucken. Ja, aber das andere müssen wir an anderer Stelle vertiefen. Ja? So. Welcher Trainer hat dich am meisten geprägt? Kann man das sagen? Das könnte auch ein Jugendtrainer sein.
Mhm. Wenn es Jugendtrainer ist, klar, würde jetzt nicht vielen Leuten was sagen. Benjamin Daza.
Mhm. Wo war der dann?
In Düsseldorf, in der B-Jugend.
Der hatte A-Jugend. Offensichtlich Einfluss auf dich.
Genau, ja, der muss ich sagen, so am meisten beigebracht da.
Der wird sich aber freuen jetzt, ich meine, weißt du, hast ja mit Parondo, Romero, mit ganz ordentlich.
Also was ich auf jeden Fall sagen muss, klar, auch wenn man jetzt sagt, okay, so negativ behaftet jetzt meine letzte Zeit bei Melsung, wenn es rein um Handballerische geht, um Taktische geht, dann habe ich von spanischen Trainern, also von Parondo und von Romero, lernst du nochmal was ganz anderes.
Ja, ja.
Also das ist ein ganz anderer, wenn du mal in so einer Art spanischen Schule bist, sag ich mal, was den Handball angeht, dann fragst du dich wirklich, also was haben wir Deutsche sozusagen jetzt für meine Zeit, die letzten 15 Jahre eigentlich, also was machen wir, wie sehen wir den Handball, wenn es ums Taktische geht? Weil bei uns ist einfach nur so ein bisschen mehr, naja, du musst dann 1-gegen-1 gewinnen, du musst gefährlich sein hier und hau drauf und komm und mit Emotionen und ne, wir sind die Stärkeren, so nach dem Motto. Die Spanier, die sind ja ganz anders. Ne, also die sagen so nach dem Motto, so was ihr im Arm mehr habt, das haben wir dann im Köpfchen, so was den Handball angeht. Ne? Mhm. Also die
viel taktischer.
Genau, also viel, viel, viel taktischer. Und wenn man die Theorie sieht und das Ganze ins Praktische eben dann übersetzt, dann sieht man auch wirklich, wie sind wir nie darauf gekommen, das eben so zu gestalten oder so zu machen, weil das wirklich Hand und Fuß hat. Mhm. Und so kannst du teilweise wirklich, wenn du Handballspiele guckst, und du siehst, was andere Mannschaften machen, dann denkst du dir, warum machen die das so? Also wie blöd ist das? Es kann doch so einfach sein eigentlich. Ne?
Ah, okay.
Aber das ist auch Theorie und Praxis.
Aber Julius,
das ist auch Theorie und Praxis.
Es muss ja auch einen Grund geben, warum so viele spanische Trainer seit Jahren
gucken wir in den Welthandball, in Europa,
bei Top-Teams sind.
Ja. Sind alles spanische Trainer.
Ja.
Und
also ich glaube, allein darüber könnte man eine ganze Folge machen,
richtig,
handballerisch in die Tiefe. 100%. Das sind ja die 7 schnellen Fragen, aber selbst bleib da schaffen wir es uns
schnell
zu verquatschen heute.
Ja, ist so, ja oder nein. Ach,
so, hier, wir sind bei Nummer 6, weil wir ja schon über deine fußballerischen Ambitionen in frühester Jugend gesprochen haben. Lieber einen Elfmeter halten oder einen 7 Meter werfen?
Doch, den 7 Meter werfen.
Ja, sehr gut. Und bevor wir zur letzten und 7. und letzten Frage kommen, die immer dieselbe ist hier, wenn du uns als Gast empfehlen würdest für Hand auf Harz. Ganz kurz, wir haben ja mittlerweile auch 2 Rubriken noch mit dabei. Das HBL-Tippspiel kennst du hoffentlich auch, gibt's seit nicht allzu langer Zeit. Ich erspare dir jetzt den kompletten nächsten Spieltag zu tippen, aber ich hab mir da 3 Sachen habe ich mir rausgesucht. Da hast du zu allem Bezug. Wie spielt denn Gummersbach gegen Potsdam am kommenden Spieltag? Also wir brauchen eine Tendenz. Also wir brauchen Sieg, Unentschieden, Niederlage und die Tordifferenz ungefähr.
Achso, nicht das genaue Ergebnis?
Nein, musst du nicht.
Also das ist ein,
Gummersbach?
Ja, Gummersbach
plus
8.
Melsungen spielt in Erlangen. Wie geht das aus?
Melsungen plus 3.
Okay.
Plus 2.
Und was passiert beim Spiel Bietigheim gegen Eisenach? Nicht ganz unwichtig?
Ganz einfach, Bietigheim plus 2.
Ganz einfach, Bietigheim plus 2. So, spielst du den Handballmanager Start 7?
Nein.
Aber eine erste 7 kriegen wir ganz schnell hin.
Ganz schnell.
Die freie Auswahl, jetzt alle Spieler Bundesliga, ganz schnell, aus dem Bauch raus.
Aus dem Bauch raus.
Wer steht im Tor?
Im Tor, ja, ich habe es vor kurzem mal so ein bisschen halbwegs bei uns auch im Verein gemacht. Tor Silvio Heinevetter.
Ah, okay, mit dem du ja in Melsungen ja, zusammengespielt hast. Also Silvio Heine, der wird sich freuen.
Ja, links außen haben wir gerade gehört, nehmen wir Till Herrmann.
Cool. Was? Halblinks?
Halblinks. Halblinks. Aus aktuellem Anlass, Miro Schlurov.
Ne? Wahnsinnig gut drauf.
Ja, ja. Okay, muss man jetzt aktuell sagen, ja, ganz klar.
Finde ich cool.
Miro Schlurov. Rückraum Mitte, Erik Balenciaga.
Okay.
Rückraum rechts.
MT.
Führt keinen Weg an Ivan Martin, auch wenn er verletzt ist, Ivan Martinovic.
Ich glaube, du bist der Erste, der nicht Gitzel sagt.
Ah, stimmt.
Ja, find gut, okay. Finde ich mega cool.
Habe ich den persönlichen Bezug zu, ja.
Finde ich absolut cool. Ivan
Martinovic,
cool.
Ja. Würde ich jetzt auch, also gegen Gitzel,
nein,
aber
nein.
Martinovic auch momentan, Ivan. Wenn man Weltspitze anschaut, Rückraum rechts, oh, kommen jetzt auch nicht unbedingt dran vorbei. Rechts außen, ja, haben wir auch vorhin gehört, nehmen wir Timo Kastening.
Ich glaube, damit ist die Freundschaft wieder gekittet, Timo.
Ja, siehst du, hast du gehört, Timo. Kreisläufer, easy, Johannes Goller.
Gut. Gewisser MT-Schwerpunkt, er kommt ja wieder zurück. Ja? Ah. Wann auch immer.
Das stimmt, ja, das ist die große Frage.
So, und jetzt die letzte Frage, traditionell. Wen empfiehlst du uns? Wen müssen wir einladen hier zu Hand aufs Herz?
Das ist das Problem, ihr habt ja schon viele.
Also ja, du bist ja also Nummer 128.
Interessant wäre, ihr habt die schon gehabt, Silvio Heinevetter war ja schon da.
Ja, natürlich.
Kastening war
natürlich
schon. Martinovic hattet ihr jetzt zuletzt. Ja. Um Gottes Willen. Was ist denn tatsächlich, ja, was ist denn mit dem Bosna Simic?
Sehr, sehr gute Idee. Wirklich, sage ich jetzt nicht nur deshalb, habe ich ganz oben auf meinem Zettel stehen. Ah. Jetzt hoffen wir, dass es nicht so schlimm ist mit der Verletzung.
Deswegen, ja, das ist das Problem. Ja. Aber ist ein interessanter Charakter. Eher, wenn wir bei interessanter Charakteren sind, auch, ja, auch ein riesen Persönlichkeitswandel, sag ich mal, gemacht. Ist auch sehr, weiß nicht, war Andi Wolf schon da?
Der war noch nicht da. Ich glaube, der steht dem Medium etwas skeptisch gegenüber. Aber es wäre natürlich auch super interessant. Aber Simic ist schon mal ein super Vorschlag. Wolf, guck, vielleicht können wir das fort. Gehen wir zu Andi sagen. Julius sagt, wir müssen mit dir quatschen. Beide haben wir auf dem Zettel. Ich danke dir ganz herzlich. Hey, stark. Vielen Dank, Julius. Mitten im Abstiegskampf, so viel Zeit für uns. Vielen, vielen Dank. Hat riesen Spaß gemacht für die offenen Worte. Und alles Gute einfach. Ja.
Dankeschön.
Bleib
danke.
Gesund.
Danke.
Und der Rest wird sich ergeben.
So hoffen wir es doch. Ne? Machen wir es. Perfekt.
Danke und schön, auch. Dass ihr auch wieder hier mit dabei wart bei Hand aufs Herz. Wir sehen uns logischerweise dann bei der nächsten Folge wieder. Nächste Folge gibt es in 2 Wochen. Bis dahin, gute Zeit. Ciao.